Ja, hallo und herzlich willkommen.
Moin moin zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge von Ey, du wirst aber besser.
Echt?
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
Ich glaube, das warst eigentlich nur du.
Oh.
Ja. Oh. Ja, Nils.
Soll ich das wiederholen von dem, was du gerade gelöscht hast?
Nein, besser nicht. Ja, wir sind heute in den Sim-Podcast-Studios in der Wedemark.
Ja, also in der Außenstelle.
Ja, in der Außenstelle.
Wir dachten, die Raummiete muss sich hier auch mal wieder lohnen. Bei unseren Millionen Umsätzen.
Wir müssen endlich mal rentabel werden. Oh mein Gott.
Finde ich gut, dass wir da einer Meinung sind.
Ja, unbedingt. Ja, coole Sache.
Was steht heute an?
Ja, also, heute stehen wir an, dass... Also ich muss mich erstmal in aller Form, in aller Öffentlichkeit bei dir entschuldigen, weil du hast mich jetzt schon zweimal interviewt, also einmal richtig und das andere war mal eher so mit meinem ganzen Weg zum Motorradfahren und so. Und da ist mir aufgefallen, ich habe dich hier noch nie interviewt im Podcast und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen danach.
Weißt du, um da kurz einzuhacken, ich habe einfach so die beleidigte Freundin gespielt, so die Hinterhältige, die einfach nichts dazu sagt und wartet, bis er irgendwann angekrochen kommt und sich in aller Öffentlichkeit entschuldigt. Ja. Also deshalb, ich bin ein bisschen traurig, dass du mir keine Blumen und keine Luftballons mitgebracht hast. Also das hätte jetzt wirklich noch gefehlt.
Ja.
Freust du dich nicht, so einen Best Buddy zu haben, der dich immer an deine Freundin erinnert?
Um nichts in der Welt will ich diesen Best Buddy tauschen. Nur ich habe dir deinen besten Freundeausweis mitgebracht heute.
Ja, stimmt. Oh, davon müssen wir ein Bild machen.
Nils hat einen besten Freundeausweis bekommen von mir.
Ja, das falls ich in der Corona-Zeit angehalten werde, wo ich dann auf dem Weg hin bin, sage ich einfach zum Best Buddy.
Ja, und dass das auch offiziell approved ist. Nein, genau, und das war aus dem Grund, werde ich dich heute einfach mal interviewen.
Genau, und davor steigen wir ein mit ein paar News,
die wir
halt eben haben. Da vielleicht vorweg was Persönliches, wo ich jetzt unseren Podcast instrumentalisiere. War das jetzt richtig gesagt? Ja, keine Ahnung. Und zwar für einen Ansporn für mich selber. Bevor du gekommen bist, habe ich mich auf die Waage gestellt und damn, das ist echt nicht mehr schön. Ich bin aktuell bei 132 Kilo.
Für alle, die Nils nicht kennen, ja. Nils, wie groß bist du?
Ich bin knappe 2 Meter.
So, also...
Es fällt halt nicht so auf und dadurch, dass ich früher, oder was heißt früher, in meinem Alter ist es schon ein bisschen traurig zu sagen, aber vor ein paar Jahren, halt relativ gut Kraftsport gemacht habe, geht das auch und es fällt nicht so direkt auf. Ich merke es eher an meinen Hosengrößen, dass die vielleicht etwas enger sind und mittlerweile ohne Gürtel sitzen. Und das ist aber halt wirklich traurig, weil... Ich habe, bevor ich mit meiner jetzigen Freundin wieder zusammengekommen bin, letztes Jahr August oder September, habe ich mich schon wieder runtergespeckt gehabt auf 119 und seitdem ging es rapide bergauf.
Ja.
Und ich nutze jetzt mal das Ganze, um so ein bisschen Unterhaltung zu schaffen und mal zu schauen, ob jetzt das was bringt und ich die nächsten Wochen vielleicht mal ein bisschen abspacken.
In Wirklichkeit hat er damit jetzt nur angefangen, weil ich ihn schon die ganze Zeit nerve.
Du bist aber auch ein Arschloch.
Ich gehe gerade jeden Tag laufen fast.
Und dann mache ich noch ein paar Liegestütze und ein paar Sit-Ups.
Ah, jetzt war ich heute schon eine Stunde Radfahren, Vollgas.
Oh, das ist richtig geil. Ich wäre richtig bereit für ein Enduro-Rennen. Ach, ich habe aber leider das Transportproblem.
Gut,
der muss jetzt zurückkommen.
Ja, ich muss, das ist auch völlig okay. Das Ansporn für mich an einem Transportproblem zu arbeiten.
Das ist sehr gut und andersrum genauso.
Ja, genau.
Also auf jeden Fall, ich werde da so ein bisschen up to date halten, mal gucken. Also
wir hatten fest, du willst wieder
ich muss vom
Gewicht runter und fitter werden.
Ja, nicht, dass meine Fußrasten wieder kaputt gehen.
So schweißen wir da noch so eine Verstärkungsstrebe dran.
Und dann kriege ich noch so einen Sticker mit zu schwer für die Rasten.
Oh mein Gott. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, wir haben ein Video gemacht, das auch schon online, zum Thema Fußrasten tauschen und was verändert sich an der Geometrie. Bei Nils Trailbike, das packen wir euch mal irgendwie in die Info-Links gedöns irgendwie, sonst guckt bei mir auf dem Kanal vorbei.
Der heißt?
SSMP?
Nee.
Das ist der Podcast.
Das ist jetzt deine Chance.
Oh mein Gott, das war's.
Du hast ich hab's direkt verkackt. Ja. Direkt.
Aber das ist richtig gut, ne?
Ja. Also, nein, Slow Clap dafür.
Ja. Sauters Moto Channel, schaut mal vorbei. Genau.
Ja, da ist es echt, das Video ist auch sehr, sehr lustig geworden.
Ja, definitiv, macht Spaß und
Ich bin aber gespannt, was da noch so kommt, weil ich ja noch vielleicht ein paar andere Service nötig Kleinigkeiten
ja,
an meiner Trail habe.
Also ich glaube auch, dass das ganz cool ist. Wenn ihr da Bock habt, dann lasst uns das auch gerne wissen irgendwie oder was euch interessieren würde zum Thema Service, speziell am Trailbike von einem Bike, was jetzt circa ein gutes Jahr gelaufen ist.
Ja.
Hauptsächlich im Training,
ja.
Im Wettbewerb ja, nur einmal, glaube ich.
Nee, so, Wettbewerb mehrmals. Also
mehrmals?
Wie viel hat denn? Ich glaube, Nordkap hat irgendwie 10 oder 11 Veranstaltungen und ich bin, glaube ich, 8 oder 7
okay. Ja,
also schon ein paar mehr.
Also schon ein paar mehr.
Aber ja, genau. Das ist eigentlich schon ganz interessant, das da zu sehen.
Genau, wo wir auch einfach mal gucken können, was machen die Verschleißteile, wie sieht das alles aus.
Ja, so. Bin ich auch mal sehr gespannt. Was wollte ich denn? Ach ja, stimmt. Wie ist bei dir so ein bisschen die Corona-Zeit in letzter Zeit gelaufen? Hast du da Einbuße gemerkt, gerade jetzt auch jobtechnisch? Also ich weiß, du bist jobtechnisch ja ein bisschen runtergegangen, auf Kurzarbeit musstet ihr ja bei
ja.
euch. So vom Aufwandstress her, du hast, glaube ich, jetzt auch mehr Zeit gefunden, Videos zu schneiden.
Ja, nein, also das ist jetzt ein bisschen blöd, das in der Öffentlichkeit zu sagen, aber es war halt so, wir waren schon Kurzarbeit, aber es waren halt einfach viel Sachen auf der Arbeit zu tun, wo wir dann halt irgendwie, wo trotzdem gemacht werden mussten einfach. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ja, ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Ich habe aber komischerweise irgendwie viele Videos angefangen, aber ich habe noch nicht so wirklich fertig bekommen.
Ja,
außer das Trail-Video.
Das kann ich gut verstehen.
Weil das gerade irgendwie alles so ein bisschen Inhalte sind, wo ich mir irgendwie unheimlich schwer tue. Ich will die Videos nicht zu lang machen.
Ja.
Ich will aber auch alles mit reinnehmen.
Ja, das ist so diese Messerschneide, da die Balance
dann zu finden. Dann auch gerade das CDI-Thema, wo ich gerade am Schneiden bin, wo das Endergebnis halt völlig anders war als das, was ich eigentlich erwartet hatte. Wo dann einen selber so ein bisschen, wo ich sage, ja, jetzt musst du hier irgendwie das publik machen, weil ich das eben schon ehrlich kommunizieren will. Wo du aber eigentlich gern was anderes kommunizieren würdest, auch weil der Kontakt mit dem Hersteller eigentlich so relativ cool war.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Aber im Großen und Ganzen hast du arbeitstechnisch schon runtergegangen.
Aber ja.
Schön, dass du jetzt mit Kaffee auf deine Hose gekleckert hast.
Aber nicht auf deine Decke.
Ach, das wäre jetzt nicht so wild.
Ich wollte die Milch noch besser vermischen, aber...
Ich habe es tatsächlich lustigerweise, bei mir ist es genau andersrum. Also vielleicht so zum Hintergrund, Chris kommt so aus der
Vertriebs, ich verkaufe nicht selber, aber wir sind im Vertriebsunternehmen.
Genau, ja. und ich bin halt bei einem IT-Dienstleister und bei mir ist es komplett halt eben in die andere Richtung eskaliert. Ich habe so viel gearbeitet wie, glaube ich, noch nie. Deshalb, falls irgendwelche Nachrichten angekommen sind oder ähnliches, wo noch nicht drauf geantwortet wurde von einem von uns oder von mir, verzeiht ist, es war bei mir dann doch etwas stressiger als erwartet.
Genau, ja.
Aber da muss man trotzdem sagen, toi toi toi, wir haben noch eine Arbeitsstelle und uns geht's im Großen und Ganzen ganz gut. Das hoffe ich natürlich
also auch
für alle, die da draußen
ja,
sind, dass die das gut überleben.
Ich drücke euch die Daumen und haltet irgendwie die Ohren steif.
Ja.
Kommen auch hoffentlich bald wieder bessere Zeiten. Nee, aber ansonsten konnte ich die Zeit ganz gut nutzen, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu einem Thema, wo ich mir das Interview noch nicht angeguckt habe, aber ich super auf das Endergebnis gespannt bin. Und zwar hattest du ein Interview mit einer super interessanten Person.
Ein unfassbar krasses Interview, wo ich irgendwie so... Also wir haben jetzt in den letzten Podi war das, glaube ich, irgendwie, wo du auch gefragt hast mit Vollgas und so. Ich sage, nein, einfach weitermachen und... ich muss jetzt einfach sagen, Jahresziel waren 100 Abonnenten auf YouTube.
Ja, stimmt.
Und es ist vorher, kurz bevor wir diesen Poddy aufgenommen haben, passiert, dass ich jetzt schon mein
Jahresziel...
Yay! Champagne. Nein, sehr geil. Also auch für alle, wo vielleicht Abonnenten hier zuhören. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das bedeutet mir echt wahnsinnig viel. Nils kann das bezeugen, wie ich mich gefreut habe.
Das ist aber, also ich gönne es dir aber auch und ich bin auch richtig froh, dass das halt jetzt auch so Stück für Stück ein paar Früchte trägt. Das ist richtig toll.
Genau. Und es gab im Prinzip zwei coole Sachen. Das eine war für mich echt auch so persönlich zwischenmenschlich ein wahnsinniges Highlight, dass ich Joey Evans interviewen
durfte. Für die Leute, die nicht Joey Evans kennen, magst du einen kurzen Abriss machen?
Genau. Für die Leute, die nicht Joey Evans kennen, guckt euch das Races to Places, A Race to Dakar mit Lyndon Poskitt von diesem Jahr an, dann lernt ihr Joey Evans kennen, kann ich jedem nur empfehlen. Für alle die Kurzfassung, 2007 hatte der einen schweren Unfall beim Enduro-Rennen, der also kommt aus Südafrika, ist da irgendwie so Roof of Africa und so eine Hard-Enduro-Serie mitgefahren, hatte da einen schweren Unfall, sodass er die Wirbelsäule verletzt hatte und praktisch ab der Hüfte abwärts gelähmt war und die Ärzte gesagt haben, du hast eine 10%ige Chance, dass du jemals wieder laufen können wirst. Laufen.
Ja,
Vergiss alles andere.
Ja, ja.
Also Motorradfahren und sowas.
Ja, ja.
Und er hat sich dann zurückgekämpft, weil sein großer Traum war, die Dakar zu fahren. Und er hat sich dann tatsächlich zurückgekämpft aus dem Rollstuhl auf das Enduro-Bike, vom Enduro-Bike auf das Rallye-Bike und hat es dann geschafft über eine wahnsinnig krasse Crowdfunding-Kampagne und so. Und ich will jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, ich hätte Bock dazu auch noch ein Podcast-Special
zu machen. Super gerne.
Weil ich habe das Buch von ihm gelesen. Und genau, und er hat es dann eben geschafft, diese Dakar zu fahren und hat diese Dakar gefinisht 2017.
Da ist es auch echt, das ist auch echt so eine Schneewittchen-Story ist es jetzt nicht, aber das ist so eine, wie heißt denn das? Cinderella-Story.
Cinderella-Story, genau.
Und das ist krass.
So viele krasse Sachen passieren und ich bin auf ihn gekommen über dieses Afrika
Races
to Places und habe einfach gedacht so, weil die Serie fand ich ganz okay, aber hat mich nicht so geflasht wie das, was Lyndon Poskett sonst so macht. Aber ich fand Joey Evans als Charakter unheimlich sympathisch und habe hauptsächlich wegen ihm dann die Serie geguckt. Und dann habe ich mal angefangen, so seine Story einfach mal abzuchecken, was das überhaupt für ein Kerl ist. Und war dann schon extrem beeindruckt, habe dann sein Buch gelesen. Sein Buch hat mich einfach weggehauen. Das war völliger Flash. Und dann habe ich ihm angeschrieben und das sind so E-Mails, wo du verschickst, wo du denkst, ja,
kommt eh keine Antwort.
Wenn was zurückkommt, 6er im Lotto.
Ja.
Wenn was Positives zurückkommt, 2 Sechser im Lotto.
Ja.
Und wenn nichts zurückkommt, dann hast du es wenigstens probiert.
Ja.
Keep it going. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben, dass ich sein Buch mega fand und dass ich hier einen kleinen YouTube-Kanal habe, also ist ja wirklich ein kleiner Kanal,
ja.
Und dass ich gerne ein Interview mit ihm machen würde, ob er denn dazu Bock hätte, habe ihm so ein bisschen zu meinem Background erzählt und dann hat das irgendwie 2-3 Tage gedauert und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, er ist gerade Lockdown wegen Corona und so weiter und so fort und gleich total nett und easy geschrieben und ja, wie sieht's denn aus, wann hast du Zeit, wir können gerne ein kurzes Interview machen.
Ach, geil.
Das ist war auch schon so ein wow, ich meine, das ist so, weißt du, so Gottstatus und er spricht zu seinem
Jünger
und so ungefähr. Und genau, und dann ich war scheiße nervös. Ich habe auch nicht so, oh Gott, nee,
das,
ich bin so
das
nervös.
Das ist total geil. Da vielleicht kurz eingehakt von meiner Seite. Ich habe von Chris irgendwie eines Morgens einfach nur einen Screenshot bekommen und irgendwas mit so, oh mein Gott, er hat geantwortet. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann hat er mir die Mail gezeigt. Das ist echt der Hammer. Und da dachte ich mir echt, das ist absolut geil. Und wirklich, oh ja, wie ein kleines Kind, du hättest Luftsprünge bis du noch sonst wohin machen können. Das ist echt geil, ja. Und die Nervosität, das hat man, das habe ich dann immer gemerkt.
Ich glaube, ich war nervöser als vor irgendwie im ersten Date mit, was weiß ich.
Irgendwie mehr.
Ja, keine Ahnung. Also
richtig krass. Das ist aber auch krass.
Und klar, dann war natürlich alles auf Englisch und so und ich so, alter
Schwede. Das macht ja einen doch nervöser.
Ja, weil ich meine, klar, ich gucke irgendwie dann schon nochmal was, irgendwie Filme auf Englisch oder lese was und so und gucke auch auf YouTube viele auf Englisch und ich verstehe das alles.
Mhm.
Das ist alles easy, aber dann halt selber sprechen und in so einer
Situation,
wo du jetzt vielleicht nicht einen Ruhepuls hast, ja. Genau, und dann war ich ultra nervös und habe mich dann irgendwie echt nächtelang und irgendwie nachts aufgestanden, irgendwie Fragen aufgeschrieben und so, weil ich halt auch nicht so ein 0-15 Dulli Interview machen wollte,
so irgendwie
keine Ahnung, magst du Motorrad fahren oder
was weißt du?
Genau, das war halt irgendwie und dann war der Tag da, letzte Woche das Interview, und das war so krass. Weil erstens mal haben wir das Interview selber ausgezeichnet, sind irgendwie eine gute Dreiviertelstunde. Und wir haben davor aber noch gequatscht, also insgesamt hat sich fast eine Stunde einfach Zeit genommen.
Ja, das ist schon geil.
Und aus diesem, wir machen gerne ein kurzes Interview, wurde ein 45-minütiges Interview,
ja.
Was für mich kein kurzes Interview ist.
Ja, bin ich absolut bei dir.
Und auch die Art und Weise einfach, wie er geantwortet hat, die Fragen und so, dass er halt einfach in diesem Interview genauso natürlich und sympathisch und offen und vor allem grundehrlich war in seiner Art, wie er geantwortet hat, was mega beeindruckend, motivierend und einfach total angenehm war und das einfach so gedacht hast, geil, das ist so ein Dude, wo du denkst, ey, komm, lass uns mal eine Runde um Track ballern und danach trinken wir noch irgendwie ein Bier zusammen und haben eine geile, also mega sympathisch einfach und das war sehr beeindruckend.
Ach, das ist schon echt geil.
Und genau, dazu gibt es demnächst auch Minimum 2 Videos. Also ein Video, wo ich generell über Themen, wo mit diesem anderen, wo ich jetzt noch nichts verraten will, zusammenhängen mit diesem Interview. Und das Interview selber gibt es natürlich dann auch komplett auf YouTube. Ich wollte das auch erst schneiden und kürzen.
Aber ich glaube, dann kommt das nicht richtig rüber.
Genau, ich möchte es aber, deshalb jeder, der Bock hat, ich werde auch gucken, ich habe mir vorgenommen, eine Version mit deutschen Untertiteln zu machen.
Das no hatte ich pressure.
Mir, ja, das hatte ich mir allerdings vorgenommen, bevor das Interview 45 Minuten lang wurde.
Ja, das läuft.
Genau.
Aber da hast du auch eine Möglichkeit, nur die Tonspur rauszufiltern, weil dann könnten wir das ansonsten auch nochmal als Podio hochladen, weil das wäre, glaube ich, echt interessant
fürs Nebenbei hören. Ja, das können wir auch. Also ich hatte auch schon überlegt, dass wir einen Podio machen.
Mhm. Also Poly über das Thema sowieso.
Fände ich sowieso geil. Und dass wir da zumindest Auszüge von diesem Interview rein, also nur mit einer Tonspur reinschneiden. Das
du, geht, ganz das ehrlich, kann ich machen. Du hast den Aufwand.
Ja. Nee, aber das habe ich mir so vorgestellt, dass ich so ein paar coole Sachen auf die geil. Wir eingehen und das dann rausschneiden, das ist kein Problem. Und das kriegen
ja, das wäre geil. Ansonsten fände ich das auch tatsächlich interessant, das gesamte Interview als Tonspur ja. zu haben. Weil ich das bei mir kenne, wenn ich irgendwie doch mal eine längere Autofahrt wieder vor mir habe, dass ich das nebenbei
konsumiere. Wir können auch beides machen. Ich meine, ja, ist doch geil. Wir können einfach mal gucken. Wenn ihr könnt auch gerne sagen, worauf ihr Bock habt einfach. Ja. Genau. Ja, das war so mit ein riesiges Highlight neben den 100 Followern. Geil. Und das war schon was echt Besonderes für mich.
Ja, das glaube ich.
Und ja, vor allem mal auch sehr inspirierend, wo ich mir dachte, so, es war nochmal dieser Boost, weißt du, der Typ hat's aus dem Rollstuhl, wo ihm jeder gesagt hat, du wirst nicht mehr laufen.
Hat er es wieder geschafft.
An die Startlinie von der Dakar geschafft. Er hat die Kohle organisiert, alles. Krass.
Und deshalb. Und er hat's ja auch noch gefinished, hat er ja, ne?
Er hat's gefinished. Das und deshalb gibt es für mich gerade einfach keinen fucking Grund, meine Ziele, die viel niedriger gesteckt sind als die Dakar, nicht zu erreichen und anzugehen. Das war nochmal so ein richtiger.
Mehr Motivation kannst du eigentlich kaum kriegen. Ja, genau. Ja. Ach, das ist schon geil.
Das ist schon cool. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, das freut mich.
Die andere Sache. News habe ich noch. Hast du noch was? Oder willst du dazu
was sagen? Nee, ich wollte gerade drauf hinaus auf die andere News. War das Design?
Nee, das ist eigentlich nicht. Ne. Ja, die Afrika-Twin kriegt aber erst im Winter, das können wir auch später.
Ach, ja,
schon. Das läuft auch nicht unter den News gerade aktuell, was ich noch habe.
Was habe ich denn vergessen? Erzähl.
Das habe ich dir noch nicht erzählt, das war das, wo du sagst, dann halt's dir
mit. Ah, ja, genau, ja, ich
habe. Nils wird alt.
Tut mir leid.
Nein,
alles mit gut. meinen 23 Jahren, da sind die Synapsen einfach nicht mehr so schnell.
Ja, bevor wir auf das Alter zu sprechen kommen, machen wir schnell weiter im Text. Und zwar, da brauche ich sogar deine Hilfe, werde ich deine Hilfe brauchen oder dich mit integrieren, das weißt du jetzt alles noch gar nicht. Mhm. Er freut sich nicht. Er wird sie aber freuen, und zwar.
Ich bin gespannt.
Und zwar, jetzt muss ich ja doch so ein bisschen spoilern. Also sagen wir mal so, das Thema Rallye wird größer werden in Zukunft.
Ja.
Und dazu muss man ja navigieren lernen nach Roadbook.
Ja.
Und jetzt habe ich eine wunderbare Software gefunden. Eine Online- oder Online-Plattform ist es vielmehr.
Ja.
Die heißt Rally Navigator.
Ja.
Und du kannst da Roadbooks nach FIA-Standard, wobei den Rallyes gefahren werden, selber erstellen.
Ach so.
Überall auf der Welt. Also theoretisch die Strecke von dir zu, keine Ahnung, zu mir nach Hause, könnten wir da jetzt einfach die Linie setzen und können uns das dann als Roadbook erstellen lassen. Mit Cup-Headings, mit Abbiegungen, du kannst Gefahrensymbole adden, du kannst
das ist ja geil.
Könntest Liaisons, also Verbindungsetappen reinbauen und alles Mögliche. Und so will ich mir Roadbooks eben machen. Ich habe ja für die Twin so ein Baby-Rally-Setup gebaut quasi. Bilder können wir auch nochmal reinpacken, wie das aussieht. Und will halt einfach anfangen, hier nach Roadbook fahren zu trainieren. Überall, wo es eben geht.
Ja,
und da ist natürlich auch die Idee, dass ich mir motivierte Leute suche, die sagen, Chris, ich habe dir ein Roadbook zusammengebaut, druck dir diese Datei aus und fahre das Roadbook. Und ich habe dann nicht mal selber das zusammengestellt, weil wenn du das selber zusammenbaust, dann weißt du ja trotzdem, alles klar, da habe ich eine Linkskurve gesetzt und bla bla. Und das ist ja trotzdem gut zum Trainieren dann, aber nochmal, das andere Level wird eben, wenn dir das jemand macht, so wie es bei der Rallye ist, du kriegst das Ding in die Hand und dann musst du danach fahren.
Ja, das ist geil. Oh, da bin ich sehr gespannt.
Ja. Da wäre also der liebe Nils wird mir bestimmt mal ein Roadbook damit erstellen.
Ja, super gerne. Also und, wenn ich dir damit helfen kann, klar.
Und dann rufe ich dich irgendwann an, also ich bin völlig lost.
So nach 20 Minuten Fahrzeit. Nils, wo muss ich hier hin? Das kann ich mir so gut vorstellen. Auch das ist aber, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, das war's.
Ich schaue gerade drauf, 18 Minuten schon.
Haben wir jetzt einfach verdattelt. Ja. Überragend.
Ja, ist egal.
Kommt. Aber in Corona-Zeiten kann der Poddy auch mal ein bisschen länger werden.
Du hast dein Spielzeug verloren, ich heb es dir mal bitte auf.
Das ist sehr nett.
Bitteschön.
Dein kleines Spielzeug. Nee, da kann der Poddy auch ein bisschen länger werden. Und
Ja, das passt schon. Ja, kommen wir zum Hauptthema. Chris hat sich Fragen überlegt anhand der Fragen, die ich dir das letzte Mal gestellt
habe. Genau, weil ich das Interview ziemlich cool fand.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Fragen noch nicht gelesen.
Oh, an der Stelle, mir fällt noch was ganz Wichtiges ein. Und zwar ein riesen liebes Dankeschön an die Jungs vom Bearcast.
Ah, ja!
Weil ich ja in ihrer Afrika-Twin-Special-Folge als Gastredner quasi mit und sie unheimlich cool für uns Werbung gemacht haben. Deshalb hier Shoutout an die Jungs.
Absolut.
Sehr, sehr geil, haben wir gemerkt. Auch deshalb herzlich willkommen alle neuen Zuhörer bei dem Chaoten-Podcast.
Ich muss aber tatsächlich sagen, für den Bear-Podcast, ich kannte den vorher gar nicht. Du hast mich ja immer so ein bisschen gedrückt. Nils, hör dir das endlich mal an. Es ist schon überflüssig. Ja, ich habe mir das dann tatsächlich angehört und ich muss wirklich sagen, es sind super sympathische Menschen und man merkt einfach, dass die so ein bisschen die Erfahrung dabei haben.
Ja.
Super cool auch dieses, wie kann man das am besten sagen, wie heißt es nicht, individuell, sondern authentisch.
Ja.
Super authentisch, coole Leute, ist schön, das nebenher zu hören, ist echt klasse.
Ja, ist total cool.
Also kann ich euch nur mal empfehlen, die Leute, die es bisher noch nicht kannten, schaut mal vorbei, hört vorbei. Das lohnt sich.
Shoutout für den Berghast.
Genau.
Okay, starten wir mit dem Interview. Ich bin jetzt echt gespannt.
Ach, da bist du nicht alleine.
Ich hoffe, ich kann meine Schrift noch lesen.
Ich habe nur kurz drauf gelitzt und dachte mir, Alter, ey, du könntest auch ein Arzt sein mit deiner Schrift.
Alles Gute ist, deshalb muss ich mir echt viele Sachen merken, weil ich die oft selber nicht lesen kann. Das ist Gedächtnistraining eigentlich.
Ja, gut, okay.
Also, okay, gut. Wir fangen an. Die Frage hast du mir auch gestellt, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verlief denn dein vergangenes Motorradjahr? Wir sind mit den Jahresangaben jetzt halt einfach so ein bisschen flexibel, weil wir ja schon den 2. Mai?
Den 3.
Oh.
Wir haben den 3. Mai.
Ja. Das Wochenende war schwierig, also, für mich, seht ihr danach.
Das stimmt wirklich. Ich hatte die Frage gar nicht mehr im Kopf. Das ist echt gut. Ich würde tatsächlich sagen, für mich doch als Gesamtbetrachtung war das ja für mich schon eine 8,5. Also Luft nach oben war,
okay.
Aber tatsächlich so gut, weil ich ja im Januar, also ich gehe jetzt einfach mal das komplette Jahr 2020 für mich durch. Und ich habe im Januar, habe ich mir meinen Lebenstraum bis dato erfüllt, mit der Montesa mir die zu kaufen und
das ist
zu
ein fahren. Geiler Punkt, ja.
Also das ist halt für mich sowieso over the top das Beste. Natürlich die ganzen Erfolge, die ich halt darauf gemacht habe, was so die Fahrtechniken angeht.
Also hatte ich das Motorrad mit weiterentwickelt, fahrtechnisch,
würdest komplett, du sagen, ja? Komplett. Also cool. Das ist ja auch eine ganz interessante Nummer. Du hast ja vom Zweitakter zum Viertakter im Treibbereich einen enormen Unterschied.
Stimmt, du hattest ja vorne einen Zweitakter.
Genau. Und ich hatte, also für die Leute, die es nicht wissen, ich hatte vorher eine GasGas TXT 300, nee, warte, eine GasGas TXT Pro 300, 300 GP, eine GasGas TXT 300 GP, so rum, genau. Also ein bisschen aggressiver, geiles Federbein drin und alles. Ich muss auch echt sagen, also die war schon geil von der Ausstattung, bin aber froh, dass ich trotzdem weg bin. Und das ist ein ganz anderes Gefühl von Zweitakter auf Viertakter. Klar, du hast einmal einen Gewichtsunterschied von, ich glaube, 10 oder über 10 Kilo. Mhm. Und was mit dazu kommt, ganz anderes Fahrverhalten von der Motorcharakteristik. Mhm. Also die GasGas war zum Beispiel super zickig, hatte aber auch, wenn du Gas weggenommen hast, relativ wenig Motorbremse. Mhm. Und bei Viertakter ist, Gas wegnehmen und du gehst vorne über den Lenker.
Ja.
Das ist krass. Ja. Deshalb hat mich das schon enorm weiterentwickelt, weil du halt auch dann andere Vorteile hast mit Ansprechverhalten und Co. Und natürlich der Sound. Das ist tatsächlich alles enorm Vorteil. Deshalb, das Moped hat es tatsächlich auf die 8,5 gebracht in Verbindung mit meinen Leistungen, die dadurch entstanden sind. Die Wettbewerbe, die ich mitgefahren bin, waren erschreckend enttäuschend für mich. Gerade der erste, weil ich dann gehst natürlich so hin, so, ach komm, du weißt, dass du das alles schon geschafft hast hier. Gott, wer seid ihr? Pff, guckt mich an, ich bin der Geilste. Hier 300 Kubik, Viertakt. Nee, was wollt ihr? Gib mir gleich mal den Pokal.
Welche Spur bist du gefahren?
Ich bin Spur 4 gefahren. Spur also das 4. ist, was ist denn das? Ich glaube, Amateure oder Fortgeschrittene wird das genannt. Und ich habe halt maßlos verkackt. Ich habe wirklich den letzten Platz gemacht und ich bin die erste Sektion durchgegangen und dachte so, ach ja, komm, pff. Alles easy, gar kein Problem, fahr. Ich glaube, ich hatte direkt 3 Punkte. Das ist praktisch, wenn du halt mehr als 3 Füße setzt oder halt gleich 3 oder mehr.
Ah, 3 ist das Schlechteste, was du praktisch...
Nee, 5.
Ah, okay.
5 ist praktisch Motor aus und du setzt einen Fuß oder du fährst durch eine falsche Spur oder verlässt halt das Areal. Und ich hatte 3 Punkte und das war dann gleich so, jetzt, wir müssen darüber nochmal reden. Ich war halt echt, ich war richtig nervös. Das kannte ich gar nicht von mir. Ich war super nervös.
Aber dann, ich glaube, also so, wir haben ja auch drüber schon geschnackt, dann war es eher ein Mindset.
Komplett.
Kopfproblem.
Komplett.
Als vom Fahrtechnik können.
Vom Können. Das ist bei mir tatsächlich so die Nummer. Vom Können her könnte ich viel, viel mehr. Mhm. Ich habe echt die Kopfprobleme. Das ist bei mir echt krass vom Mindset her. Ich bin da, was die Psyche angeht, ich bin halt so jemand, ich will mich auf gar keinen Fall verletzen.
Mhm.
Deshalb gehe ich auch selten Risiken ein, beziehungsweise trainiere sehr viel, um eine Kleinigkeit zu schaffen. Das ist total lustig, aber es ist wirklich
Ich muss gerade grinsen, weil ich ja eher der Typ bin, wo dann irgendwann so genervt ist und einfach Harakiri da reinrennt.
Genau, und das mache ich gar nicht. Das merkt man ja
auch beim Sparring oder beim Kampf, wo das irgendwie, das ist mir scheißegal.
Ja, es ist echt so. Und das ist bei mir, das ist echt krass, das zieht sich auch durch den Dreisport durch. Genau, deshalb liefen die Wettbewerbe nicht so gut. Ich habe aber trotzdem immer wieder für mich so meine kleinen Erfolgserlebnisse rausgezogen. Deshalb war das im Großen und Ganzen sehr positiv, weil ich halt A, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, was super gut war für mich, ne, weil du dann halt auch nochmal anders rangehst. Und B, war es das beste Training, was du haben konntest. Mhm. Du bist durch Norddeutschland gefahren, hast alle möglichen Vereine abgeklappert mit Spuren, die du so vielleicht nie gesehen hättest und musstest diese dann auch noch fahren. Also, das ist
cool.
Also ich erinnere mich an so eine Horrorsektion, die ich eigentlich immer ohne Probleme geschafft habe, auch für meinen Kopf horrormäßig. Es ging wirklich, du bist auf so ein Podest gefahren, dann ging so eine, was war das, 1 Meter, 1,30 Meter Steinplatte, Betonplatte runter in einem leicht angeschrägten Winkel oder in einem starken Winkel runter. Und dann hattest du noch nicht mal eine Motorrad, oder hattest du, glaube ich, gerade mal so eine Motorradlänge Platz und dann musstest du wieder 1,30 Meter hoch.
Krass.
Und das war, und ich konnte das halt nicht richtig, weil ich einfach noch nicht wusste, ey, wie mache ich das, wie weit muss ich den Gas an? Ich kam damit einfach nicht klar, weil es kopfmäßig so schwierig war. Ich habe es immer geschafft, war auch nicht so das große Problem, es war echt kopftechnisch verdammt schwer. Und das ist mir echt ziemlich hängen geblieben als krasseste mentale Belastungsprobe, sage ich jetzt mal. Im Großen und Ganzen trotzdem super geile Erfahrungen, über die Zeit super viel gelernt. Ich hatte wirklich einen richtig geilen Sommer mit irgendwie einer Woche da campen und den ganzen Tag Motorrad fahren. Okay, bis auf den Tag nach dem ersten Abend, weil da war ich nicht mehr so ganz ansprechbar. Nur so wie die Bekannten, sage ich jetzt mal, die da mit bei waren.
Ja, ups.
Aber doch, deshalb ja, geil. Eine 8,5. Viele Erlebnisse, Traummotorrad.
Das schon ziemlich fett.
Also richtig toll. Ja, doch,
kommen Sie zusammen. 1,5 Punkte über meine Einschätzung, weil ich bei einer soliden 7 war.
Das ist ein guter Punkt.
Genau, ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Was sind denn deine Ziele für 2020, auch so 2021, weil wir jetzt ja schon Anfang Mai sind. Motorradtechnisch.
Ja, motorradtechnisch. Also fahrtechnisch habe ich immer noch so dieses diesen Wunsch, das so vernünftig hinzukönnen, ist das Anspringen. Also du stehst vor einer hohen Stufe und du kannst die vielleicht nicht mehr richtig fahren und deshalb musst du halt zum Beispiel aus dem Stand Gas geben, fliegen lassen die Kupplung und halt das Motorrad hochheben und halt mit dem Hinterrad das Hindernis anspringen, damit du dann vernünftig oben landest. Das ist tatsächlich ein sehr großes Ziel für mich. Anderes ist auch, also tatsächlich sehr viel fahrtechnische Ziele, weil ich gesagt habe, dass ich Wettbewerbe nicht mehr fahren will oder nur noch so just for fun mäßig.
Und weil zu viel Stress, zu viel Zeit, zu viel...
Ja, also tatsächlich, ich habe nicht die Zeit, um so viel trainieren zu können, als dass ich sage, ich fahre zum Wettbewerb und komme heile wieder.
Ah, okay.
Und ich habe halt auch nicht das Geld, um zu sagen, ey, ich kann mal eben mein Motorrad wegschmeißen, weil es sind halt nicht gerade wenig Kohle, was da irgendwie auf einen zukommt. Und dadurch, dass ich diese Ressourcen nicht habe, gehe ich da anders ran und sage dann eher, wenn mein Vater, also ich habe ja meinen, oh, stimmt, weshalb letztes Jahr auch noch so gut war, ich habe meinem Vater eine Maschine gekauft.
Stimmt, ja.
Genau, das war sehr schön. Eine
sehr geile Aktion, ja.
Das war mein Dankeschön dafür, dass er mir damals das Mopedfahren ermöglicht hat. Deshalb wollte ich ihm das zurückgeben. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Genau, und das ist halt so der Punkt, weshalb ich wettbewerbstechnisch keine Ziele habe, aber für mich sehr viel Fahrtechnik im Vordergrund steht. Neben dem Anspringen auch die Kontrolle auf dem Hinterrad, also dieses, wenn du auf dem Hindernis bist und du hast drei Stufen hintereinander, dass du halt nicht immer hüpfst und hüpfst und hüpfst, sondern dass du halt sagst, die erste Stufe kommst du aufs Hinterrad und dann springst du auf dem Hinterrad von Stufe zu Stufe. Super schwierig, werde ich wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr schaffen, aber wer weiß,
ist Ziel, es trotzdem... Ziel dran so
arbeiten. Genau.
Das ist doch geil.
Und halt so ein bisschen allgemein ein besseres Mindset zu bekommen, um wieder höhere Stufen zu fahren. Weil ich jetzt teilweise gemerkt habe, beim letzten Mal, als ich gefahren bin, was ja schon ein bisschen her war, wo ich meine Fußraste zauen habe, dass ich teilweise Probleme mit Stufen habe, die ich davor halt gefahren bin. So, es ist einfach nur, du stehst davor, guckst auf den Untergrund, denkst, oh, da sind ein paar Huckel und das ist weicher Sand und dann hast du da, ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die, 1,60 Meter, 1,70 Meter. Also das ist schon ein Brecher, aber wenn du halt sowas einmal gefahren bist, weißt du halt, es ist nicht schlimm, weil du kannst den Hahn aufschmeißen, das Moped kann es.
Ja.
Du selber kannst es auch, du weißt es, du hast es ja gemacht. Ja. Es ist echt eine Kopfsache.
Ja, krass.
Und das ist cool. Wirklich heftig. Deshalb, ich bin
alles sehr noch gespannt. Sehr coole Ziele. Hoffen wir, dass du bald wieder fahren kannst.
Ja, ich hoffe es auch. Ich kann nicht mehr. Oh, es ist wirklich
schlimm.
Es ist wirklich schlimm.
Wirklich schlimm. Ja, genau, da bin ich jetzt echt mega gespannt auf die Frage. Und zwar.
Auf die Frage oder auf die Antwort?
Auf die Antwort.
Ich wollte dich nur verwirren.
Ja, entschuldige bitte. Egal. Und zwar, warum hast du angefangen, Motorrad zu fahren? Und was hat dich damals dann überhaupt so fasziniert, dass du sagtest, du willst das machen? Du hast ja relativ jung, früh angefangen.
Ja, das ist eine gute Frage. Der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, immer das unterschwellige Auseinandersetzen mit Motorrädern. Also ich hatte schon früh, oder anders, in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir zwei Nachbarn, mit denen ich mich super verstanden habe als kleiner Bub. Und der eine ist eine Supersportler und seine Frau ist ein Chopper gefahren. Und der andere, das war hier der BMW-Typ, der leider an Krebs verstorben ist, nach ein paar Jahren. Und die haben mich dann immer draufgesetzt und ich war halt viel bei denen, weil der eine von denen hatte einen Pool und dann durfte ich da immer drin schwimmen im Sommer, das war total geil. Ja. Und dann ging es immer so hin und her und da kam es, glaube ich, schon so unterschwellig und lustigerweise andersrum war, das erste Wort, was ich sagen konnte, war Auto, das erste Wort, was ich lesen konnte, war Auto. Aber dennoch habe ich für Auto nicht so eine Riesenfaszination wie für Motorräder und es kam dann bei mir irgendwann... Wie bin ich denn da drauf gekommen? Ach ja, ich habe irgendwo mal einen Fernsehbeitrag zum Motocross gesehen, fand das schon super interessant und habe dann das Spiel damals für die PlayStation 2 bekommen, MX vs. ATV Unleashed. Und damit ist es dann vollends bei mir durchgegangen, weil ich habe das wirklich gesuchtet ohne Ende, wirklich alles, was ging. Ich so, oh geil, das Moped und das Motorrad und guck mal, wie das fährt und guck mal, wie geil. Und bin dann immer in diese Motocross-Schiene reingekommen und habe mich damit dann immer mehr auseinandergesetzt.
Kurze Zwischeninfo, Nils und ich zocken gerade über die Corona-Zeit wieder ein Motocross-Spiel online gegeneinander beziehungsweise miteinander.
Das ist wirklich geil. Das stimmt wirklich. Und daher kam dann auch so ein bisschen die Begeisterung, auch heute noch für Rennspiele und sowas. Cool. Ich glaube, da fing das so an, da wurde so der Samen gesetzt, sage ich jetzt mal, und keimte dann nach und nach auf. Dann kam das halt immer mehr, weil ich mich damit mehr auseinandergesetzt hat. Und dann hat mein Vater, bei uns um die Ecke war damals ein Motocross-Gelände. Das sei ich nicht weit entfernt. Dann hat mein Vater mich irgendwann mal mitgenommen, haben wir uns das angeguckt und ich weiß noch ganz genau, wir sind zum Gelände gefahren, ich wusste, wo es hingeht. Und ich habe solch eine Adrenalinausschüttung bekommen. Wirklich 100 Meter, man ist praktisch auf so eine Straße eingebogen. Die ist man dann runtergefahren, musste dann links abbiegen und dann stand man vor so einem riesen Eisentor, was man dann aufmachen muss, damit du reinfährst. Also wirklich total geil, wie die Schatzkammer. Schlechthin. Und ich habe so einen Herzschlag und Adrenalinausschüttung bekommen. Dann sind wir dahin, dann haben wir das angeguckt. Ich dachte, riesige Augen bekommen. Die Kinnlade habe ich nicht mehr zugekriegt. Und ich will. Und ich glaube, ich war damit schon ein sehr penetrantes Kind, was ich immer relativ gut durchsetzen konnte, in manchen Dingen zumindest. Ja. Und mein Vater hat dann irgendwann es mir ermöglicht, mit einer Yamaha YZ85 Zweitakt von 2003, glaube ich, mit Motocross anzufangen. Cool. Und dann haben wir da immer so nach und nach geübt und dann kam es immer nach und nach weiter. Dann bin ich auf eine Kawasaki 85er, weil die Yamaha den Geist abgegeben hat. Wir, glaube ich, 5 Monate auf einen neuen Kolben warten mussten, aber naja. Krass. Und dann kam halt irgendwann diese Umstiegsfragen von 85 auf 125er oder 250er. Und wie ich ja schon gesagt, ich habe sowieso Kopfprobleme, also war Motocross immer nur beschränkt für mich möglich. So springen war nie so ganz mein Ding, weil mit meinen 2 Meter Größe habe ich halt auch Höhenangst. Es ist tatsächlich so, ich habe wirklich ganz schlimme Höhenangst.
Jetzt?
Ja, das ist echt schlimm. Also wenn du mit mir in so einen Kletterpark gehst, ich mach so den Aufwärmtrack und sag danach, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Viel Spaß da oben in 10 Meter Höhe und kletter mal in den Baumwipfeln rum.
Du weißt, dass ich der Chunky bin, wo dann noch an der Kante steht und sagt, juhu, hier ist alles lustig.
Ich weiß, und ich kann das gar nicht.
Und ich springe jetzt hier runter.
Ich kann es nicht wirklich.
Ich habe auch auf Kreta immer versucht, die KLX irgendwie zum Springen und jede Bodenwelle, wo ich genutzt habe, habe ich irgendwie in die Federn geballert und nochmal Gas gegeben.
Das ist tatsächlich lustig, weil da bin ich genauso.
Ja.
Auf dem Moped, so wenn du Bodenwellen hast, geil, nochmal Hahn auf und hier und bewegen und mal gucken, ob du abhebst. Aber wirklich, sobald es in luftige Höhen geht oder auch, was ich zum Beispiel beim Trailfahren echt schlecht kann, sind Hangsektionen. Also wenn ich wirklich an Steinen hänge, hoch und ab der Hälfte musst dann rechts abbiegen, dann nochmal oder du musst hoch, musst dann nochmal so eine 90 Grad Kurve machen, so eine Serpentine, wenn man möchte. Und dann musst du dich wieder austarieren, musst wieder hoch bis zur Spitze.
Das ist spannend. Ich hatte irgendwie dann eher entdeckt, gerade da auf Kreta auch, dass mich teilweise so steile Abfahrten so ein bisschen vom Kopf so gesagt. Aber das ist irgendwie so, einmal überwinden, dann merkst du, Alter, hast du völlig umsonst eingeschissen und dann ist es aber auch weg.
Genau, das ist der Punkt, aber du warst mit mir zusammen noch nicht bei Sektionen, die wirklich so hart am Hang sind und das ist wirklich, also da habe ich ganz große Probleme. Das war auch immer, wenn ich hatte einen Wettbewerb, bei dem ich sehr schlechten Tag hatte, da habe ich gleich als erstes gesagt, jede Handsektion bin ich direkt hingegangen, habe gesagt, stech mir nur 5, ich fahre das Ding heute nicht, ich kann es nicht, geht nicht, Punkt.
Aber finde ich dann trotzdem cool, dass du das so machst. Und dann nicht sagst, ich probiere es trotzdem. Und
Also ich habe es tatsächlich einmal gemacht, aber daher kommt auch mein Name hier an der Wade, weil ich mir dann, weil ich abgerutscht bin, mir die Fußraste halt eben reingehauen habe. Und das war dann für mich so der Moment, wo ich dachte, du fährst heute keine Hangsektion mehr.
Ich muss gerade dran denken, Joey Evans hat das Motto Death before Dirt not Finish.
Ja.
Und ist, das ist ja auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ist für mich
gar nicht. Null. Also da
ist bei mir eher der Kopf. Die gesündere Einstellung.
Ja, das kann gut sein. Ja, aber das ist tatsächlich lustigerweise so.
Ja, cool.
Achso, warte kurz. Ja, genau. Und dann kam halt der Umstieg auf eine größere Motocrosser. Ja. Dann habe ich vom Trail erfahren, dann sind wir umgestiegen auf Trail.
Ja.
Genau, so kam das.
Das war dann auch, das ist die perfekte Überleitung zu den nächsten beiden Fragen.
Okay.
Direkt. Und zwar, du bist ja dann direkt in den Offroad-Sport quasi eingestiegen. Ja. Und hast auch bis heute keinen Führerschein für die Straße.
Traurig, aber wahr.
Ja.
Auch wenn ich ihn unbedingt haben will, aber ich spare ja darauf hin.
Ja, aber es ist jetzt so quasi, oder auch da, klar, als Kind konntest du keinen Straßenführerschein machen oder so, aber so das Thema Asphalt oder auch Rundstrecke oder Straßenmotorradfahren oder so war einfach nicht so das Thema für dich oder wie kam das direkt, dieser Offroad? Oder hat dich Offroad auch schon generell damals mehr angefixt als alles andere?
Wir hatten, da hole ich mal ein bisschen weiter aus, wir hatten damals in der Straße, wo ich gewohnt hatte, mussten wir den Garten aufbuddeln, weil wir unten unseren Keller, da ist das Wasser durchgedrückt, wir mussten halt so eine Lasur oder sowas halt eben drauf machen, damit das nicht mehr durchdrückt. Und dadurch hatten wir halt einen ziemlich großen Teil unseres relativ kleinen Gartens umgegraben. Und ich war halt so ein Kind, der schon immer mit Matchbox-Autos in den Sandkasten gegangen ist oder mit Motorrädern und da gespielt hat.
Ich auch, ich hoffe, ihr alle habt das getan.
Und
wenn nicht, macht es jetzt.
Und egal, wie alt ihr seid. Es ist tatsächlich selbst heute noch so, das ist echt schlimm. Ich kann es nicht richtig sagen, aber ich bin so Fetischist davon, dass wenn ich irgendwo langfahre oder damals schon als kleines Kind, wenn ich gespielt habe, dass ich mit meinem Auto jetzt irgendwo langfahre, dann musste da immer eine Fahrspur drin sein. Das heißt, von diesem Spielzeugauto bin ich also dreimal dieselbe Strecke hoch und runter gefahren, damit da eine Spur drin ist. Weil ich dann sage, in der Spur kann ich fahren. Das war schon immer für mich sowas, und deshalb, das ist auch heute noch so bei Motocross-Rennspielen oder sowas, der Untergrund muss sich verändern, ansonsten ist das Spiel scheiße. Das muss man ganz klar so sagen. Und für mich war schon immer das Geile am Offroad-Sport, es ist nicht immer gleich. Also du kannst dieselbe Kurve 20 Mal fahren, sie verändert sich nach jedem Mal.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das hat mich damals schon so angefixt. Und ich fand, ich habe nie den Schluss zu Supersportler oder auch Supermoto oder MotoGP, habe ich nie gefunden, interessiert mich heute nicht mehr. Also das ist, ich habe keinen Spaß daran, mir Leute anzugucken, die mit 200 Sachen um eine Kurve brettern, weil sie die perfekte Spur gefunden haben. Ich finde das langweilig. Für mich ist das so, ich finde, Offroad-Sport ist in jeder Sekunde, wo du es betreibst, actionhaft.
Das stimmt, stimme ich dir voll zu. Wobei ich es irgendwie sagen muss, ich kann es schwer beurteilen, weil ich bin habe noch nie ein Motorrad auf der Rennstrecke bewegt. Und ich kenne aber von ganz vielen Leuten, die sagen, du merkst dann, dann verändert sich der Hinterreifen und da und bla und gerade, du weißt, ich bin großer Notchschleifen-Fan, wo die halt auch sagen, jede Runde ist anders gefühlt und so. Und ich kann es mir aber auch nicht so vorstellen, weil es ja trotzdem Asphalt ist. Ich glaube, dass die Veränderungen, wenn sie da sind, sie sind wesentlich minimaler als im Offroad-Sport.
Ja.
Und also, ich finde halt auch das Krasse so, weißt du, wie krass das Fahrzeug unter dir arbeitet. Also so richtig krass einfach, wenn du irgendwie so, egal ob Rallye oder Enduro oder so irgendwas. Und dagegen ist halt auch ein Straßenrennmotorrad ruhig. Ich finde das trotzdem krass, was die machen. Und ich gucke gerne MotoGP, weil die Zweikämpfe spannend sind.
Ja.
Aber ja, kann ich sehr gut verstehen.
Ich glaube, was da halt bei mir sehr viel mit reinspielt, ich bin ein Grobmotoriker. So, für mich müssen sich Sachen merklich verändern. So, wenn die Herdplatte heiß ist, sie glüht aber nicht rot vor Hitze, dann denke ich mir, die Herdplatte ist kalt, also muss ich anfassen. So, also weißt du, das ist es halt. Und ich glaube, dass
das da auch ganz... Das hat man beim Schrauben auch so dezent gemerkt. Du wirst doch nicht einfach reindrücken. Und ich so, wir müssen und hier und da machen wir...
aber weißt du, das
zieht sich... mir auch vorgeworfen wird, dass ich ein Grobmotorik
bin. Ja, bist du auch, aber du hast ein größeres Feingespür für so technische Sachen.
Ja.
Deshalb bist du aber, glaube ich, auch so begeisterungsfähig auch für MotoGP, GP, was für mich ja nicht der Fall ist.
Ja.
Deshalb finde ich zum Beispiel das so geil, Supercross-Zusammenfassung oder sowas zu sehen. Also ich kann mir das nicht immer geben, aber wenn ich mal so eine Phase habe, dann schaue ich mir das gerne an, weil der Kampf ist aggressiver, weil du punktueller durch die Kurven fahren musst und es ist nicht wie bei MotoGP, wie eine nehme ich am besten Wind mit.
Und das ist voll krass, weil Supercross und Motocross interessiert mich, obwohl ich ja der totale Offroad-Fan bin, einfach nur so.
Ist ein guter Punkt, ist bei mir auch tatsächlich ähnlich, also ich gucke es mir nicht immer an und wenn dann auch eher Supercross als Motocross. Ich finde es aber trotzdem interessant, weil ich da so ein bisschen herkomme. Und
was ich stundenlang angucken kann, ist Erzberg-Rodeo zum Beispiel, also oder Six Days oder
also diese oder so. Genau, da bin ich halt auch dabei.
Liebe es.
Das ist bei mir tatsächlich auch so und ich kann mir halt 3 Veranstaltungen lange angucken, weil aber das ist auch wieder so dieser Zusammenhang, woher kommt's?
Da kommen wir schon wieder zum nächsten geilen.
Warte, ich weiß gar nicht, was war nochmal die Frage?
Die Frage, aber ich glaube, wir haben das Direkteinstieg in den Offroad-Sport, war die Straße kein Thema. Ich glaube, es ergibt sich gerade aus der Schwärmerei schon.
Das stimmt tatsächlich. Genau, also Straße war nie ein Thema. Was ich mal so interessant fand im Verbund mit Straßensport, war Supermoto. Aber Supermoto, da finde ich die Maschinen geil, aber ich sehe den Sinn an den Maschinen nicht.
Aber ich glaube auch, also ich denke auch, Straßensport im Bereich Motorrad ist auch nochmal definitiv eine ganze Ecke teurer als Offroad-Sport-Motorrad.
Wahrscheinlich spielt das bei mir auch nochmal mit rein, weil ich ja eh so ein kleiner Pfennigfuchser bin, was so manche Sachen angeht. Das kann gut sein. Nee, genau, also Asphalt kam für mich nie zur Frage. Offroad ist
aber Straßenmotorrad mal generell einfach so zum Spaß, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich meine jetzt einen Führerschein machen und so.
Das auf jeden Fall.
Weil ich kenne auch ganz viele Leute, die irgendwie sagen, ja, sie haben einen Führerschein, aber seit sie Enduro fahren oder Motocross, haben sie keinen Bock mehr auf der Straße zu fahren, weil ihnen das alles zu blöd ist und so. Und ich erkenne gerade bei mir Tendenzen in diese Richtung, wo ich denken könnte, dass es sich dahin entwickelt.
Also es ist tatsächlich so, ich muss sagen, den Führerschein würde ich tun, damit ich mal, wenn ich wieder so eine extreme Lust verspüre, überhaupt legal draußen fahren kann. Gerade in so Zeiten, wie wir jetzt haben, dass ich halt sage, ich habe zumindest das Zweiradgefühl. Ja. Es ist aber dennoch so, dass ich niemals mir eine reine Straßenmaschine kaufen würde. Ich würde mir immer so eine Supermoto, finde ich, ist da für mich persönlich der beste Kompromiss draus. Sie ist hochgelegen, also für mich persönlich. Sie ist hochgelegen, du kannst so ein bisschen Straßenfeeling haben, wenn mal ein Hucke kommt, ärgerst du dich nicht gleich und du kannst so ein bisschen rumspielen. Weil das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, das ist so ein bisschen meine Behinderung, sage ich jetzt mal, oder mein Kopfding. Ich verstehe den Sinn an Motorrädern nicht, wo du nicht im Stehen fahren kannst. So, es ist gesagt. es ist für mich tatsächlich gut, so. Weil ich halt dadurch, dass ich direkt im Motocross gekommen bin, war für mich immer klar, du musst beim Motorradfahren auch im Stehen fahren können.
Über das Supermoto-Ding reden wir nochmal.
Okay, das ist sehr interessant.
Ich glaube, es gibt für dich passendere Lösungen. Nicht, dass Supermoto schlecht ist, ich glaube, es ist super, aber ich glaube, es gibt für dich Lösungen, wo du mehr mit Spaß hast.
Du meinst eine Reise-Enduro?
Nee.
Okay, dann bin ich gespannt. Du hast gesagt, es kommt da?
Nee, nicht im Interview jetzt, aber ich glaube halt einfach, dass zum Beispiel für dich irgendwie ein Einzylinder schon, aber eine Enduro mit einfach, also ich würde es halt nicht auf diese Supermoto-Bereifung machen, weil ich glaube, dass mit dieser 19 Zoll Supermoto-Bereifung und diesen Straßenreifen, dass das nicht dein Ding ist vom Fahren, vom Fahrgefühl,
also,
sondern dass du eine straßentaugliche Enduro, zum Beispiel wie eine, keine Ahnung, von Yamaha die TT600 Belgrada oder sowas fahren würdest, das würde mega passen zu dir, das Motorrad, und halt mit einem guten Kompromissreifen, mit dem du sagen kannst, mit dem kannst du durch den Wald fahren, da kannst du spielen, aber du kannst dann auch mal auf der Landstraße ein bisschen Kurvenballern gehen.
Ja. Also,
man kann alles damit machen.
Tatsächlich, das Lustige ist, das Optimale, oder es gibt 2 Motorräder, die für mich in Frage kommen würden, die ich mir kaufen würde, wenn ich das Geld hätte. Motorrad Nummer 1, und ich weiß, da widerspreche ich mir selber, ist eine KTM Freeride. Das ist tatsächlich aus dem Grund, weil sie einfach als für mich eine leichte Enduro ist, die man auch auf der Straße fahren kann und man relativ einfach in gewissen Umfängen daran
umfangen kann. Ich bin jetzt mal ein Arschloch.
Ja.
Guck dir die Wartungsintervalle an. Nein.
Ja, gut, okay.
Das ist kein Motorrad für dich.
Auf jeden Fall in diese Richtung. Also tatsächlich eine relativ oder eine leichtere Enduro mit einem, so wie du es gesagt hast, mit einem Kompromissreifen. Weil ich damit einfach Spaß habe. Die andere Nummer, das ist eigentlich so mein Haupttraum. Es gibt meine 300er Montesa auch noch als sogenannte 4Ride. Das heißt, da ist eine Sitzbank mit drin und einen größeren Tank und eine andere Übersetzung und ein anderes Motoransprechverhalten. Okay. Weil das ist jetzt nochmal Punkt, wo eventuell du mich schlachten würdest vielleicht. Wenn ich Motorradführerschein hätte, würde ich keine Touren machen. Oder sehr selten nur, weil ich eher jemand wäre, der sagt, ich habe jetzt mal Bock zu fahren, also mache ich eine kleine Tour irgendwie, was weiß ich, nach Hannover rein oder zur Eisdiele. oder zur Eisdiele oder sowas. Aber ich lasse mich auch gerne wieder vom Gegenteil überzeugen. Aber das wäre tatsächlich für mich so das Geilste, weil ich denke, ey, wenn ich mal wirklich irgendwie so ein 3 kriege und ich irgendwo an einem Parkplatz, wo nichts los ist, irgendwie so 3 Treppenstufen sehe, dann denke ich, ey, geil, die kann ich runterfahren, aber ich kann sie auch hochfahren, ohne dass mir was passiert.
Ja, okay.
Das also, das ist halt, diese Agilität möchte ich halt auch auf der Straße haben. Und für mich ist vollkommen klar, ich habe, das ist echt schlimm, aber ich habe echt Angst vor Geschwindigkeit auf dem Motorrad.
Ich auch.
Ja, ja, guck mal ruhig kleinlaut weiter runter auf dein Zettel.
Ja, nächste Frage. genau, kommen wir, also damit haben wir dann das Offroad-Thema fast umrundet. Und zwar, man merkt das ja immer wieder, ich glaube, du hast jetzt auch schon viele Punkte genannt, dass du wirklich diesen Trailsport liebst. Mhm. Und das heißt, was macht für dich genau dieses Thema Trail aus? Warum bist du so... Also warum liebst du dieses spezielle, sehr spezielle Segment vom Motorradfahren so sehr?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ein ganz großer Punkt, den merke ich auch in anderen Bereichen meines Lebens. Ich bin totaler Fan von Sachen, die gegen die Norm gehen. So, also die ganze, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, oder anders angefangen, es war damals schon so, die ganze Welt spielt Fußball, ich spiele Handball. So, total viele Leute lieben Motocross und Enduro, ich fahr Trail. Also es ist, ich habe sowieso so eine kleine Schwäche für einen gewissen Nischensport, gerade im Zusammenhang mit Motorrad. Beim Trail fasziniert mich aber gerade da nochmal so extrem, dieses extreme Auseinandersetzen mit unwegsamen Geländern. Sondern wirklich zu sagen, wo jeder davor steht und sagt, da komme ich nicht lang.
Da kann ich nicht mal gehen.
Genau.
Ja.
Und du stehst da, doch.
Ja.
Und pass mal auf wie. Und da ist ja, also das heißt wirklich so durch unwegsames Gelände überhaupt zu fahren. B, wie fahre ich da durch? C, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an. Und das ist echt ganz lustig, weil ich das auch überall eigentlich immer mal wieder merke. Es ist so dieser Perfektionismus, der in mir durchkommt, wenn ich merke, gehen wir mal einfach davon aus, du hast ein Steinfeld. Also du hast einfach ein Areal, so eine kleine Straße, sagen wir mal 20, 30 Meter lang, und da sind ganz viele Steine. Die liegen vielleicht teilweise lose, teilweise befestigt einfach rum und du hubbelst halt. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, der Hard-Enduro-Fahrer sucht sich seine Spur und sagt, Hahn auf, moppelt arbeiten lassen und ich bin durch. Möglichkeit Nummer 2 ist jetzt aber zu sagen, ey, ich bin im Dreisport, schnell kann jeder, aber wie ist es langsam? Aber wirklich zu sagen, so dieses extrem Nerdige, sage ich jetzt mal, krass runterbrechen auf Stück für Stück für Stück für Stück zum Ziel. Und das Ganze noch schön aussehen.
Wobei langsam gehen da ja halt dann auch irgendwann Sachen, wo schnell einfach nicht mehr gehen, weil du einfach irgendwie gegen die, keine Ahnung, 1,60, 1,70 Stufe würdest du mit deiner Enduro mit, ich bresch da mal eben durch, einfach stumpf gegenfahren.
Ja, klar.
Und also das ist halt schon cool, ja.
Aber das ist tatsächlich der Punkt und diese Vielfältigkeit. Ich brauche keinen Raum, ich brauche keine 3 Kilometer lange Rundstrecke, wo ich den Hahn aufreißen muss, sondern ich sag, ey, gib mir, was weiß ich, 10 Quadratmeter Grundstücksfläche, leg mir da einen fetten Baumstamm hin und ich habe den ganzen Tag über Spaß.
Das ist cool, ja.
Und dieses Langsame in Verbindung mit dem Minimalistischen, in Verbindung aber auch mit Sachen, die eigentlich immer als No-Go gegolten haben oder sonstiges, halt einfach umzusetzen.
Das ist cool.
Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich das Größte, was mich daran fasziniert und natürlich auch zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, ein Hindernis zu fahren? Entweder bumse ich einfach nur drüber und holper die Polter und oben fliege ich fast vom Moped, weil mich das abbuckelt. Oder ich setze das an und fahre super elegant. Ich fahre es komplett mit dem Hinterrad oder ich springe da direkt drauf, weil es nicht so hoch ist. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Thema. Ich glaube, das macht die Faszination für mich aus. Altbekanntes immer wieder neu zu entdecken. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen.
Das ist sehr geil. Ich glaube, ich habe gerade drüber nachgedacht, dieses Nischenthema, was du ansprichst, das ist auch schon so eine Basis für unsere Freundschaft.
Ja, ist es.
Weil du kannst das verstehen, warum ich mich für so einen Nischenscheiß wie Rallye-Fahren begeistere.
Ja,
wo, komplett. Weißt du, das ist so schon, das ist cool.
Das ist aber auch ein Punkt, der mir auch immer wieder aufgefallen ist. Hätten wir unseren Nischensport nicht, dann würde das, glaube ich, auch nicht so begeistert zwischen uns laufen.
Ja, ich glaube auch. Doch, du ist trotzdem.
Ja, ist doch vollkommen legitim. Ja,
Nächste Frage. In Bezug auf Motorrad, was willst du unbedingt nochmal machen? Das ist sehr allgemein gehalten.
Eine Sache, die mir direkt einfällt, die ich unbedingt mal machen will, ist Trailwandern. Also es gibt Veranstaltungen in den Pyrenäen, gibt es einen Veranstalter, der das anbietet. Es gibt mehrere.
Ja.
Und der bietet das an, auf Leihmotorrädern durch die Pyrenäen zu fahren, durch so Wanderwege und kleine Feldwege, halt einfach tatsächlich eine Tour zu machen mit dem Trailbike. Da würde ich sogar tatsächlich am liebsten mein eigenes Moped dabei haben, weil ich es einfach kenne und das halt ausprobieren möchte. Also tatsächlich Trailwandern oder auch so an den, in den Alpen irgendwo auf der Hälfte anfangen und den Rest bis zur Bergspitze einfach selber fahren.
Ja, ist geil.
Das ist für mich echt so ein Traum. Das andere, was mit dazu kommt, ist tatsächlich Enduro fahren. Und zwar nicht schnell, sondern für mich einfach nur mal in ein anderes Gelände rein mit unterschiedlichen Untergründen und mit nochmal einem anderen Motorrad, mit mehr Federweg, anderes Fahrverhalten, tatsächlich eine Enduro zu besitzen sowieso. Also das kommt für mich auf jeden Fall in Frage. Ob jetzt in Verbindung mit einer Straßenzulassung oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber tatsächlich eine Enduro zu haben und mit der Enduro die Möglichkeit zu haben, zu trainieren.
Ja, cool.
Also das sind so die zwei, das sind so eigentlich die beiden Ziele, die ich habe. Wo ich halt eben hin möchte. Und das Transportproblem dann
auch. Merkt ihr was, er will nicht nochmal mit mir nach Skandinavien fahren, mit dem Motorrad.
Das ist überhaupt nicht richtig. Ich kann auch, warte mal, ich kann nicht, sondern ich möchte auch mit dir zusammen eine Moped-Tour machen, weil ich da auch Bock zu habe, weil du warst in der Skandinavien-Tour der voll bepackte Esel und ich werde es in der nächsten sein. Wenn du mit einer Gepäckrolle fährst, habe ich irgendwie 20.000 Sachen.
Ich, ich stelle das immer so vor, du kommst mit so einer Plastiktüte an, oh, das wird schon irgendwie reichen. Du bist ja so hinten aufs Motorrad drauf und ich bin schon wieder so, Ersatzteile, Ersatzmotor, oh, das könnten wir vielleicht auch noch brauchen. Leuchtraketen, falls wir verloren gehen, was weiß ich.
Das ist aber tatsächlich ein guter Punkt, weil ich glaube, genau das würde auch tatsächlich passen. Ich würde vielleicht einen Knarrenkasten dabei haben und du würdest halt alles an Werkzeug haben, was man benötigen könnte.
Ja. Nein, nee, wobei mittlerweile. Also nach Skandinavien, glaube ich, wäre ich da auch geheilt.
Sag das nicht so einfach.
Bestimmt. Ja, cool. Was steht bei dir so als nächstes Projekt an, Moped technisch? Ich meine, gerade ist das echt eine gemeine Frage, zugegeben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also Moped technisch, was steht da als nächstes Projekt für mich an? Also, beim normalen Trailfahren, das läuft, das ist eigentlich jetzt nur, da hoffe ich, dass man dieses Jahr nochmal campen kann, weil das wäre für mich schön. Moped-technisch neues Projekt wäre tatsächlich zwei Möglichkeiten, entweder eine alte Trailer oder eine alte Enduro, das, wo wir uns ja schon so oft drüber austauschen, halt eben zu holen, günstig zu schießen und aufzubauen, weil ich das echt schön finde.
Aber ging was durch die Lappen, ne? Ich habe mich so geärgert.
Ja? Hattest du ein schönes Angebot und hast da nicht zugeschlagen?
Oder nein, was? Ich habe es zu spät gesehen.
Och, nee.
Eine Honda Dominator, genau in diesem schwarz-roten Design, bevor ich sie abgelegt habe, stand irgendwie 10 Jahre ungeliebt in der Scheune.
Nein.
Und stand da einfach nur. Motor dreht, ist sofort wieder angesprungen, wo er es probiert hatte. Für 650 Scheine. Und jetzt pass auf, es wird noch besser. Das Ding hatte gerade mal 12.000 Kilometer gelaufen. Ich habe meine damals mit 27 gekauft.
Scheibenkleister.
Und die war so schnell weg. Ich stand zwar in Süddeutschland bei meiner Family
und ist ja egal.
Und ich war schon dabei, so meinen Papa anzurufen, so, Papa, du musst da hinfahren, dieses Motorrad kaufen, weil wenn die im guten Zustand sind, dann werden die halt so zwischen 2 und 3 ganz grob gehandelt. Und mit der Kilometerleistung einfach nur aufmachen, werden die an die 3 oder so locker. Das ist mir gerade eingefallen, wo du sagtest, Retro-Enduro. Oh. Das hat mich echt, da war ich traurig ein bisschen.
Ja, also, ja. Das wäre tatsächlich, also, das eine Projekt hat eben so ein Retro-Bike zu haben und das wieder fit und schick zu machen. Und das andere ist, wäre bei mir tatsächlich eine Enduro zu organisieren, irgendwie zu finanzieren oder zu kaufen. Weil ich immer mal wieder Lust habe, was ja auch vollkommen verständlich ist, halt schon den Hahn mal aufzumachen oder halt mal einfach, jeder kennt's, den Feldweg mal runter zu preschen.
Ja, ja. So. Cool. Wären das auch so dann deine Traumprojekte gleich? Das wäre die nächste Frage im Prinzip.
Traumprojekt sind tatsächlich zwei Sachen. Also ganz lustig. Die eine Nummer wäre tatsächlich mit dir zusammen. Das wäre echt das absolute Geilste, was je passieren könnte, wenn wir zwei gleiche oder sehr ähnliche alte Enduro- oder Trailer-Modelle sehen, die komplett aufzubauen, fit zu machen, fertig zu machen und Straßen zu lassen. Weil das wäre für mich echt der Traum. Und der andere ist, das so ein bisschen mit meinem Vater, das ist dann so Vater-Sohn-Zeitmäßig, so ein altes, zerschlissenes Moped und daraus so einen Coffee Racer zu machen.
Ah, ist ja auch
cool. Aber keine vollends Harakiri-Maschine, sondern hier so eine 50 oder 125er.
Das geil gemacht wäre auf jeden Fall cool.
Ich habe halt so viele Videos gesehen, wo die das schon richtig cool gemacht haben. Und für so Just for Fun, also das wäre tatsächlich beides so ein bisschen mein Ding, weil ich ja sowieso zwei linke Hände beim Schrauben habe, wäre das auch, glaube ich, sehr, sehr lustig.
Absolut. Genau, ja, cool. Welches Motorrad hat dich im letzten Jahr am meisten beeindruckt?
Von selbst gefahren oder auch von veröffentlicht?
Egal.
Egal, welches Motorrad hat mich am meisten beeindruckt? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Oh, das ist aber wirklich gut. Ich schwanke gerade tatsächlich. Also
dann
das,
erzähl mal zwischen was du schwankst.
Tatsächlich, dem einen ist dem E-Motorradbereich. Und da ist es tatsächlich die entweder die KTM Freeride E oder halt eben die größere Variante von Atlas Motors und einem Elektrotreiber von GasGas oder
immerhin hast du nicht Electric Bike Motion gesagt. Oder so.
Was?
Nix.
Immerhin habe ich nicht was?
Cakebike gesagt.
Cakebike ist geil, will ich irgendwann mal haben, aber dazu muss ich erstmal 10 oder 20.000 Euro übrig haben, um mir das zu holen. Und das sehe ich nicht ein.
Okay, also das ist aber eine schwierige Entscheidung, glaube ich.
Genau, also das halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich auf der Verbrennerseite ist es für mich die neue Montesa, aber das ist halt eigentlich ein bisschen traurig, weil die hat mich nicht wirklich beeindruckt, die sieht einfach nur geil aus.
Das
war einfach
nur das Design-Ding, ja.
Ja, ich
bin, das hatten wir auch übrigens in unserer ersten Polly-Folge
darüber, ja. Oh, ich bin aber auch echt so eine Design-Piep. lustigerweise, das Thema Reise-Enduro. Nochmal so ein bisschen.
Echt?
Weil, ja.
Wie kam das denn?
Weil du mich ja auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht
hast. Habe ich das?
Vielleicht ein wenig.
Rosenbaumstamm, hallo.
da aber lustigerweise nicht die neuen Modelle, sondern die alte Twin zum Beispiel.
Mhm.
Die von der die Dakar-Version.
Das ist auch ein Erfolg. Ne?
Das ist lecker Motorrad. Einfach ein super schönes Ding, so ein Klassiker. Jetzt aber wirklich vom Fahrverhalten, vom Interesse und etwas, was vielleicht auch in der Range wäre, wo ich mir sagen könnte, okay, in Zukunft könnte ich mir sowas leisten. Muss ich doch tatsächlich zum KTM Freeride E gehen, einfach weil das für mich so ein schöner Kompromiss wäre aus, du kannst mal im Garten 2-3 Runden drehen und du kannst auch mal zur Eisdiele fahren und im Zweifel zwar auch mal über den Acker preschen, wenn das irgendwie passt. Also ich glaube tatsächlich in dem Fall, er hat mich die am meisten beeindruckt, plus dazu, dass was wir hinterher dann für uns rausgefunden haben, die Wartungsintervalle und Co., ist das einfach schon ein sehr leckeres Ding.
Mich ärgert das gerade auch richtig, wo du es schon so ein bisschen ansprichst in den Elektrobereich. Dass wir gerade so ausgebremst sind und wir wären ja eigentlich schon im Electric Ride Park vor 2 Wochen gewesen und hätten die Freeride E, wir hätten die Zero
und auch
alles Atlas Mögliche und was weiß ich und hätten das halt mal selber ausprobieren können, weil ich ultra gespannt bin, einfach wie sich das fährt. Auch wir hatten ja mit dem telefoniert, er hat gesagt, ja, diese 100 Newtonmeter Drehmoment, das ist krass bei der Zero. Das ist fahrbar, weil es anders ist wie ein Verbrennermotor. Ja. Und beim Verbrennermotor denkst du schon mit 60 Newtonmeter in der Hard Enduro, Alter Schwede, das Ding gibt mir hier nur in die Fresse.
Das ist der Punkt.
Also ja, das nervt gerade und ich bin echt gespannt.
Ja.
Was wir danach sagen.
Also ich würde tatsächlich sagen, im Motorradbereich, die Elektromobilität, gerade im Offroad-Bereich, die KTM Freeride.
Ja, cool. Kann ich auch verstehen. Was hast du oder hast du irgendwelche neuen philosophischen Erkenntnisse, Leitbildeinstellungen im letzten Jahr für dich im Blick auf das Thema Motorrad irgendwie sammeln
können? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich glaube, das Beste, was dazu passt, ist eigentlich nicht den Kopf verlieren. Also die Sachen realistisch angehen, nicht vor etwas stellen und nicht zu etwas, also bei mir auf dem Trailgelände gibt es zum Beispiel auch so ein paar Hard-Enduro-Freaks. Also, weißt du, die reißen halt den Hahn auf, kommen auch überall hoch, das sieht auch beeindruckend aus, aber ich stehe davor und denke mir, nee. Dann gibt es natürlich dieses gegenseitige Pushen immer mal wieder, was vollkommen dazugehört mit, ach komm, jetzt mach das doch und das ist nicht so schwierig und guck mal hier und guck mal da. Trotzdem bei mir zu bleiben und zu sagen, nee, ich mach das nicht, weil sobald ich ein schlechtes Gefühl habe, etwas sollte ich es auch nicht tun. Also, nicht den Kopf verlieren, bei mir bleiben und realistisch an Hindernisse und an neue Fortschritte und ähnliches rangehen.
Das ist cool.
Nicht unbedingt zu sagen, ach, ich bin jetzt auf einmal Meister und gib mir 3 Monate, dann habe ich das drin. Vielleicht habe ich es drin, vielleicht nicht, aber ich mache das für mich und nicht für jemand anders.
Ich glaube, das würde ich mit deiner ganzen Kopfthematik auch weiterbringen, die Einstellung. Finde ich sehr geil. Cool, cooles
Mindset. Also, das ist tatsächlich so,
Ja, geil. Kommen wir mal ganz weg von dem Thema kurz. Welche Medien haben deiner Meinung nach motorradtechnisch den größten Einfluss?
YouTube? Ja. YouTube und Instagram, beide. Also YouTube tatsächlich am meisten auf Basis dessen, dass es ja einfach diese Bird and the Blue Super Series jetzt zum zweiten Jahr gibt, die Recaps darüber, dass es die drei Veranstaltungen da zu sehen gibt. Foto bei Sergio, er hat immer wieder schöne kleine Porträts von ein paar Fahrern, die er beim Training begleitet oder bei Veranstaltungen begleitet. Pets Margie, von dem ich schon mal viel erzählt habe. Also für mich ist der größte Einfluss echt YouTube. Bei Instagram ist es durch, lustigerweise, hauptsächlich durch Adrian Bugemus. Mhm. Weil der Kerl ist halt auch eine Marketingmaschine.
Ja,
ja. Ist so, kann man sagen, was man will. Der Kerl kann sehr gut fahren. Der hat dieses 3 Freestyle einfach super geil drauf. Der ist ja auch mit Julien Deport zusammengefahren. Hat auch ihn lustigerweise bei einem Freestyle-Event, das ist sehr schade, aber es ist ein einmaliges 3 Freestyle-Event gab es in Frankreich.
Oh,
gesponsert cool. Durch Red Bull und ein paar andere Sponsoren. Da hat Adrian Gugemus, glaube ich, sogar gewonnen oder den zweiten Platz gemacht. Und Julien Deport, der das ja alles eingeführt hat, der ist nur Dritter geworden und ist hinter Adrian Gugemus
gelandet. Schade, dass es nur einmal gab.
Ja, das ist wirklich schade, aber da sieht man das. Also, ja genau, Herr Gugemus, Hut ab an dich. Für mich
ja, cool.
Unterhältst du wirklich mein Instagram-Feed.
Aber auch cool, dass wir da so auf, weil ich habe ja auch das letzte Mal gesagt bei dem Interview, dass es definitiv YouTube und Social Media ist. Und
Also für mich ist es tatsächlich mehr YouTube, weil du darüber mehr erfährst.
Ja.
Das finde ich, also da muss ich auch tatsächlich großes Lob an die Nische. Also egal, ob es jetzt Enduro, 3 oder, gut, bei Rallye weiß ich es nicht so genau.
Aber auch generell das ganze Thema Motorrad.
Ja.
Egal, welche Facette.
Ja, da trotzdem YouTube, gar keine Frage, weil das hat einfach jeder konsumiert. Aber da trotzdem großes Lob nochmal an die Nische. Man findet von bis alles. Ob es Veranstaltungszusammenfassungen sind, ob es Fahrtechnik-Videos sind, ob es einfach nur schöne Aufnahmen sind von irgendeinem Training. Wenn man ein bisschen sucht, das ist leider ein bisschen schade. Das Angebot ist halt nicht so groß, aber da findet man eigentlich immer irgendwas. Ja. Das ist echt eine ganz schöne Sache. Und ich habe für mich total geil, ich folge einem Mountainbiker auf Instagram und der hat jetzt für mich den perfekten Videodreh raus. Der macht nichts anderes, als sich ich glaube eine Helmkamera oder eine Chestcam zu montieren und fährt seine Hometrails. Der macht nichts, außer auf Start zu drücken, startet oben am Startpunkt, fährt das ganze Ding komplett runter bis zum Ende und macht da wieder aus. Das sind für mich die allergeilsten Videos, wo ich halt für mich jetzt auch gesagt habe, ey, das Ding im 3, einfach nur Sektionsvideos zu machen, Jackpot. Geiler kann's nicht sein.
Ja, du hast ja auch ein wichtiges Projekt vergessen. Ich launche meinen Stahl 3 YouTube-Kanal.
Ja, erinnere mich nicht daran.
Oh, doch.
Ja, du hast ja recht. Das kommt noch, liebe Leute. Ja. Das kommt noch. Mein Instagram startet richtig durch. Postet
alles in die, dass Nils das tun soll, sobald wir wieder oder Nils auf das 3-Gelände darf.
Ja, ich will da auf jeden Fall ein bisschen weiter hinterher sein. Ja. Ob das YouTube-Videos werden oder nur soziale Netzwerke, aber das ist ja jetzt auch nicht das Ding.
Zum Thema Rallye übrigens. Also YouTube ist so ziemlich das Einzige, wo du irgendwas über Rallye rausbekommst.
Krass.
Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber du halt super schwer an Informationen kommst, außer über irgendwelche Foren noch, wo Leute halt selber Rallye fahren, weil das halt die Nische von der Nische gefühlt, zumindest in Deutschland ist.
Ja, stimmt.
Aber weil du halt in Deutschland auch, es gibt keine einzige Rallye-Veranstaltung in Deutschland. Also in dem Sinne, es gibt so Spaß-Rallyes und irgendwie, aber jetzt halt nichts mit Roadbook und Offroad und
aber es
so
ist wie das Video, was wir vorhin gesehen, das ist wie das Video, was wir vorhin auf YouTube gesehen haben, das Festival des Dreiecks
in
Saalbach Hinterglemm, so von 2012, das hat Foto bei Sergio, so heißt der YouTube-Channel, hat dazu jetzt ein Video letztens rausgehauen, das ist wahrscheinlich nochmal so alte Schnipsel verwurscht.
Ja.
Das ist ein super geiles Video, das zeigt mal wieder, wie viel Anziehungskraft so eine 3-Veranstaltung hat, weil es niemand kennt und weil es einfach was komplett anderes ist, gerade für Leute, die es noch nie gesehen haben. Das ist immer dieser, oh mein Gott, das funktioniert und da wieder lang. Das kannst du nur da machen. Die fahren da in den Bergen rum, haben super geile natürliche Sektionen gesteckt an irgendeinem Betondamm und was weiß ich was. Könntest du in Deutschland nicht machen. Genau dasselbe Spielchen wie bei Rallye. Überall geht's außer in Deutschland.
Ja, also das Coole ist jetzt gerade mit Rallye auch, dass gerade Linden Proskitt und auch ein bisschen Mario Lucchese, die haben da so ein paar neue Duftmarken gesetzt, dass sie halt auch mal wirklich ihre Rallye-Bikes erklären und so Zeug und so. Und auch sonst, du findest, wie funktioniert die Navigation, findest nur ganz, ganz wenige. Und wenn dann im Autosektor, im Motorrad auch teilweise relativ schlecht und so. Also findest du sehr wenig, aber YouTube, da findest du wenigstens was, sonst findest du einfach gar nichts.
Ja, das ist halt
also
ja, das stimmt schon.
Ja, cool. Wie lautet denn dein Vorsatz für das Thema Motorrad für die nächsten 12 Monate?
Oh, mein Vorsatz. Ach du meine Güte. Ja, also ich.
Boah. Du hast schon echt viel drauf hingeleitet, eigentlich irgendwie so.
Ja, also es ist schwierig, das jetzt. Ja, es ist schwierig, das zu sagen. Für die nächsten 12 Monate. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt Fortschritt, wie heißt das nochmal? Fortschritt und keine Perfektion. Für mich ist es aber Fortschritt und Perfektion. Mhm. Bedeutet also neues Lernen und das, was ich bereits gelernt habe, perfektionieren, sodass es in mein Unterbewusstsein eingeht. Ja, also da würde ich tatsächlich sagen, dass das so in die Richtung
geht. Ja. Jetzt habe ich so eine abschließende Frage, da bin ich sehr gespannt, die ist mir irgendwie so, ich weiß gar nicht, warum mir die eingefallen ist. Aber was stört dich denn an der Motorradszene? Vor allem den Bereich, in dem du halt unterwegs bist, oder vielleicht auch ganz allgemein an der Motorradszene.
Ganz definitiv, ganz klar hinaus und gerade vorweg, mich stört die fehlende Kommunikation. Es ist durch und durch, du hast so anders. Vielleicht glorifiziere ich auch die Vergangenheit, wo ich angefangen habe, das kann durchaus sein, aber meine Ansicht und meine Erfahrung, die ich aus meinem jetzigen Standpunkt aus habe, ist, dass damals, als ich gefahren bin, gab es auch schon diese hochnäsigen Leute, die sich nichts haben sagen lassen, immer die Besten waren, mit denen wolltest du einfach nichts zu tun haben und du hast gemerkt, im normalen Leben schaffen die es nicht, aber hier können die wenigstens so ein bisschen auf die Kacke hauen, also tun sie das. Heutzutage kommst du auf ein Dreigelände, wenn ich auf mein Heimgelände fahre und hab dann teilweise Menschengruppen, die es noch nicht mal schaffen, Hallo zu sagen, das enttäuscht mich maßlos, wo ich mir denke, Leute, wir sind alle hier, um dasselbe Hobby zu fahren. Mhm. Ich erwarte nicht, dass wir Handshakes machen und 2 Stunden lang unterhalten und wir zusammen Bier trinken. Auf gar keinen Fall. Ist für mich auch gar nicht der Wille. Ich bin da, um Spaß zu haben. Ist auch alles cool. Aber zumindest aufs Gelände zu fahren, ich finde, es gehört sich einfach, zumindest laut Moin zu rufen, dass die Leute, die am Parkplatz sind, dich sehen, checken, aha, da ist jemand und den kannst du wenigstens mal winken. Das ist für mich das
Mindeste. Also die Leute weiter südlich dürfen auch Hallo oder Guten Tag oder so irgendwas sagen, ne?
Das da kann ich jetzt nicht beurteilen, ich weiß es halt nur hier. Alles gut. Und es ist so verdammt schade, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten im Trailsport und das, was ich bisher kennengelernt habe, ich kann an einer Hand abzählen, dass ich Leute getroffen habe, wo ich sage, mit denen würde ich auch abends am Lagerfeuer sitzen und ein Bier trinken wollen. Mhm. Weil ich die einfach interessant finde, weil das nette Leute sind, die vernünftig gut mit klarkommen und von diesen 5 Leuten habe ich das schon mit 3 gemacht, so unter dem Motto.
Ja.
Es ist einfach schade, weil ich finde, der Trailsport lebt dadurch, durch Erfahrung und Weitergeben.
Ja.
Ich muss selber Erfahrung machen, ich muss aber auch irgendwoher lernen können.
Ja, klar.
Und ich muss natürlich auch lernwillig sein. Mhm. Und das ist aber eine Sache, das ist mein Problem und das ist meine persönliche Einstellung und das ist nicht das Problem des anderen oder auch nicht die Schuld. Schuldfrage ist sowieso nochmal eine ganz andere Nummer. Lass mal dahingestellt. Diese Lernbereitschaft. Wenn ich irgendwo hinkomme, möchte ich nicht irgendwie, weil das ist am Ziel vorbei. Mhm. Für mich ist Trail, ich komme auf ein Gelände, ich stehe vor einem Problem, dieses Problem möchte ich lösen und ich möchte es nicht quick and dirty lösen, mit Haaren auf und irgendwie drüber brezeln, sondern ich möchte es vernünftig, detailliert und prozessorientiert lösen. Bedeutet, was ist überhaupt mein Prozess, um dieses Hindernis zu überwinden? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Möglichkeiten sind in der Kombination mit der Umgebung und dem Untergrund sinnvoll? Habe ich mir eine Möglichkeit und einen Prozess ausgesucht, wie ich den machen kann, möchte ich diesen Prozess durchführen. Der Prozess soll schön aussehen von außen und soll auch das Ergebnis erzielen, wo ich ganz gerne hin möchte. Es gibt Leute, die sind nicht da drin. Es gibt leider Gottes sehr viele, die, also unabhängig jetzt von meinem Verein oder von anderen, ich glaube, das geht überall den Leuten so, es gibt einfach sehr viele Leute, die jetzt von der Enduro-Szene auf 3 umsteigen, weil die gehört haben, geil, alle geilen Enduro-Fahrer sind mal 3 gefahren. Ich muss das jetzt tun. Ich kaufe mir irgendeine fucking Maschine, hol mir die und ab geht's los. Ich bin der Allergeilste. Nein! Punkt aus, Ende. Das Einzige, was ihr macht, ihr kommt auf das Trailgelände und macht das Trailgelände kaputt. Punkt. Wie oft ich es bei uns, da platzt mir fast die Hutschnur. Wenn ich Leute sehe, die mit dem Gelände nicht ordentlich umgehen, es ist eine Sache, wenn man ein Hindernis fährt, das Hindernis vielleicht schon ein bisschen marode ist und man sowieso weiß, dass es nach und nach irgendwann kaputt geht und es dann, wenn man rübergefahren ist, unterfällt oder sonstiges. Gar kein Problem, kann ich voll und ganz verstehen. Aber mit Absicht, auf dem Hindernis drauf zu preschen. Oder mein Lieblingsbeispiel sind da irgendwelche Bohlen in einem Sand, der vielleicht schon ein bisschen weicher ist. Die Bohlen stehen da und sind mit zwei oder drei Pfosten befestigt, dass sie nicht vorne rüberkippen. Und es kommt jemand, der da hochfährt, genau auf der Bohle oder hinter der Bohle steht mit dem Hinterrad und das und den Hahn aufreißt und dadurch die Bohle wegschiebt. Mhm. Da denke ich mir, Junge, kannst du nicht denken? Wo ist denn dein Problem? Warum hast du das jetzt getan? Mhm. Und es wäre was anderes, wenn man dann sagt, ey, scheiße, habe ich kaputt gemacht. Komm, gib mir mal hier kurz einen Hammer, ich gehe kurz zum Container, da weiß ich, dass da alles drin steht. Ich baue das kurz wieder auf, gar kein Thema
durch. Ich musste gerade lachen, weil ich wäre natürlich der, also, ja? Wenn ich was kaputt mache, du kennst mich, ich muss alles reparieren,
ja,
was kaputt
und,
ist.
Das und ich verstehe es nicht, warum das nicht da ist. Und da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, warum die Leute nicht merken, dass wenn ich etwas kaputt mache, ich das auch A, wieder heile mache. B, wenn ich auf ein Gelände komme, wo ich vielleicht auch nur Gast bin, dann behandle ich das Gelände dementsprechend.
Bin ich Gast,
bedeutet, ich bin Gast hier, ich hinterlasse keinen Dreck, ich verhalte mich nach den Vorschriften und ich hinterlasse das Gelände, so wie ich es vorgefunden habe, im Optimalfall. Bedeutet, ich fahre nicht durch irgendwelche Bereiche, die explizit abgesperrt sind, wo auch kommuniziert wurde, dass da nicht gefahren werden darf, weil der Verein ansonsten Stress kriegt. Und ich mache auch nicht mutwillig etwas kaputt. Gut, mutwillig ist jetzt immer Definitionssache, aber ich fahre nicht irgendwo hoch und gebe nochmal irgendwo Gas, nur damit ich mein Ego
befriedigen kann. Würdest du sagen, das ist tatsächlich ein Problem vom Zuwachs von Fahrern aus anderen Motorradbereichen? Oder würdest du eher sagen, es ist generell ein gesellschaftliches Problem, wo man sicherlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene diskutieren kann? Mhm.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, es ist ein Problem vom Zuwachs aus anderen Gruppen, was definitiv nicht schlecht ist. Also ich habe mich hier zwar jetzt gerade aufgeregt, weil es bei mir echt so ein Wunderpunkt ist, da gehe ich die Decke hoch, das kann ich gar nicht ab, weil es einfach in meinen Augen etwas mit Wertschätzung der Arbeit der anderen zu tun hat und das nicht geht, dass man sich dann so verhält. In meinen Augen liegt es am Zuwachs und der Mentalität in anderen Nischensportarten. Ich nehme sehr gerne als Beispiel Enduro, weil das halt sehr nahe liegt. Beim Enduro kennt man, fehlendes Können wird einfach durch den Gasgriff eingeholt oder ausgeglichen, wie man es auch sagen möchte. So, und dann ist es auch klar, dass man beim Enduro-Fahren den Hang hochfährt, dann vielleicht oben über den Baumstamm und nach dem Baumstamm nochmal den Hahn aufreißt und stehen meine Kumpel zu sagen, ja, geil, ey. Weil beim Enduro muss hinten die Fahne mit Dreck rausspritzen und man muss den Viertakt oder den Zweitakt da röhren hören. Nein, das ist nicht der Fall. Und ich finde, man muss sich immer seiner Umgebung anpassen und es geht nicht, dass man irgendwo hinkommt und sich verhält wie sonst wäre.
Das finde ich halt auch. Ich meine, weißt du, beim Enduro und wenn das auf dem Gelände, dann kannst du ja machen. Klar macht das vielleicht auch Spaß oder so, was weiß ich. Aber gar ich finde halt auch, du musst dich halt echt anpassen und was ich halt, wo du mir jetzt erzählst, was ich so schade finde, da haben wir vorhin auch schon, also vor dem Poddy drüber geschnackt. Ey, ganz ehrlich, wir müssen in Deutschland doch einfach verdammt dankbar für jede Möglichkeit sein, wo wir den Offroad-Sport, egal ob auf zwei, ob auf vier Rädern, ob auf drei, Enduro, Motocross, egal was,
vollkommen irrelevant,
wo wir den irgendwie ausleben können, weil es für uns hier in Deutschland eh schon verdammt schwierig ist. Und deshalb müssen wir doch das, was wir haben, hegen und pflegen, sage ich mal, so ganz
althergebracht
und wirklich, wie du so schön gesagt hast, mit Respekt behandeln einfach, dass wir uns diese paar letzten Refugien so lange als möglich erhalten.
Genau, das ist der Punkt. Wie viele Motocross und wie viele Enduro-Strecken, genauso wie, Dreigelände, weiß ich jetzt, ich glaube nicht so viele, aber wie viele von den anderen Geländen wurden schon geschlossen? Ich weiß es am besten Beispiel bei dem Motocross-Gelände, wo ich angefangen habe, das wurde geschlossen, weil der Eigentümer gesagt hat, ich brauche das jetzt für mein Unternehmen. Gar keine Frage, ist vollkommen cool, ist vollkommen legitim. Die sind jetzt seitdem, das war 2006, 2005, seitdem haben die kein neues Gelände. Die haben drei oder vier Möglichkeiten gehabt, haben es sich immer wieder versaut, weil die Anwohner, die damals bei dem ehemaligen Gelände gewohnt haben, haben sich dauerhaft über den Lärm beschwert. Zu Recht, wenn du auf dem Samstagmittag sitzt, deine Familie zu Besuch hast und du möchtest grillen, möchtest du dich in Ruhe unterhalten können. Du möchtest dich nicht anbrüllen müssen. Es ist vollkommen klar, dass du beim Motocross und Enduro durch eine gewisse Gruppendynamik immer wieder Leute dabei hast, die das nicht respektieren können oder sich einfach nicht an Vorschriften halten können, deshalb den Hahn mutwillig aufreißen. Gehört immer mit dazu, Ausnahmen bestätigen die Regel. Punkt. Dadurch verbaust du dir aber zukunftsorientiert so viel, wie man das jetzt gerade sieht, weil überall, wo die hingekonnt hätten, haben die Anwohner sich so stark dagegen gemacht, dass die gar keine Chance haben.
Ja, wobei ich bin halt auch der Meinung, ich finde das halt auch Schwachsinn. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Strecke habe, dann will ich da einfach fahren können. Punkt. Fertig aus. Und wenn dann da halt irgendwie 10 Leute fahren, auch wenn die anständig fahren, dann ist das halt einfach laut. Fertig aus. So.
Ja.
Und ich finde aber halt auch so ein Gelände, das gehört halt einfach irgendwo in die Pampa geballert, wo kein Wohngebiet in der Nähe ist.
So, jetzt kommen
aber wir... Aber dann hast du halt hier schon wieder ein Problem.
Genau, das ist der Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem allergrößten Problem. Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich sehe es ganz genauso. Es ist ein Gelände, da sollte man das so machen und tun dürfen. Dazu bin ich hier, dazu bezahle ich Geld. Punkt. Sowas geht in Deutschland nicht. Und man kann sich dagegen sträuben, wie man möchte. In gewissen Teilen in Deutschland, gerade in dem Bereich, wo wir wohnen, ist so etwas nicht möglich.
Ja.
Thema durch. Wenn so etwas nicht möglich ist, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich widerstrebe dem Ganzen und mir und bäume mich auf und sage, es muss möglich sein und es ist mir scheißegal und ich mache das trotzdem. Hm. Was ist das Endergebnis? Das Endergebnis ist,
ja, du
verlierst. Dein Umfeld hat so ein schlechtes Bild von dir, dass du gar keine weiteren Chancen bekommst.
Ja, genau.
Möglichkeit
Nummer zwei. Ja, dass die, wo du hast, noch weggenommen wird.
Genau. Möglichkeit Nummer zwei ist, okay, du guckst dir die Situation an. Was ist das große Problem? Das Problem ist die Lärmbelästigung.
Mhm.
Was wird mit der Lärmbelästigung assoziiert oder wie kann man das vielleicht angehen? Man tritt in Kontakt mit den Anwohnern zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Verein möchte ein neues Gelände suchen. Was kann ich machen, wenn die negativ eingestellt sind? Es ist gar kein Problem, sich einen Abend Zeit zu nehmen, über den Sport überhaupt informieren, die Leute abzuholen und sich an Absprachen zu halten. Wir leben in einer Welt, wo wir gerade im Motorsportbereich viele Kompromisse eingehen müssen.
Ja.
Punkt. Wenn wir das nicht wollen, müssten wir nach Spanien ziehen. Da ist das Ganze ein bisschen freier. Oder andere Länder. Ich habe jetzt Spanien einfach genommen, weil das jetzt alles im Kopf war. Da kann ich mich vielleicht so verhalten. Das geht hier nicht.
Ja.
Und man muss es akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptieren kann und ein Rowdy ist, sage ich jetzt mal, dann machst du es den anderen Leuten kaputt.
Ja.
Und wir sind eine Gemeinschaft, gerade Vereine sind Gemeinschaften, die müssen zusammenhalten und müssen auf jeweils den anderen Acht geben, in Form von, ich kann mich hier nicht verhalten wie die letzte Sau. Mhm. Wenn ich auf mein Treigelände, auf mein Treigelände...
Du machst halt den Verein auch dann dadurch.
Genau, das ist der Punkt.
Das machen und das genau, ist halt echt schade.
Genau, das ist der Punkt. So, und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich fahre auf das Treigelände, wo ich immer trainiere. Und ich komme an, ich mache die Tür auf und es fallen schon die ersten drei Dosen raus und ich sammle die nicht ein, sondern pack die wieder rein, so lass die einfach liegen. So, ich rauche eine Kippe, ich schnips die Kippe, brennt irgendwo ins Gras rein.
Mhm.
Ich meine hier jetzt meinen Snickers mit in der Pampa essen zu müssen, ich lasse meinen Dreck hier liegen. Das geht nicht.
Mhm.
Ich kann mich nicht verhalten, wie ich möchte. Wenn ich das möchte, muss ich die Kohle in die Hand nehmen und mir Eigentum holen.
Mhm.
Oder pachten. Wenn ich das mache und ich dort fahren kann und machen und tun und handeln kann, wie ich will, ist das okay, weil davon werde nur ich beeinflusst. Das Problem, um auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, das Problem, was ich in der Nische erfahre, ist die fehlende Kommunikation und die fehlende Rücksicht aufeinander und der Respekt vor dem, was man hat. Viele Leute, gerade auch die Jüngeren, möchte ich mich nicht ausschließen, weil bei mir hat es gedauert, bis ich auch das so sehen konnte, weil ich das vorher nicht verstanden habe. Ich sehe es aber auch bei meinem Vater, der versteht das teilweise immer noch nicht, den muss ich dann auch wieder abholen. Ja, das ist ganz schlimm manchmal. Merkst halt, wie ich mich da reinreden kann.
Ja.
Man muss einfach kommunizieren, Respekt haben und man muss sich dessen bewusst werden. Man kann nicht wie Hans und Franz irgendwie sich verhalten auf Geländen. Und für mich wäre schon der erste Schritt getan, wenn auf Geländen mal wieder eine glücklichere Stimmung kommen würde. Und dieses Ganze, was ich privat mache, vorne an der Schranke abgegeben wird. Und wenn ich auf dem Gelände bin, bin ich der Dreifahrer.
Mhm.
Ich werde nicht danach bemessen, ob ich mit dem neuesten Audi ankomme oder mit einem VW T4, der schon halb auseinanderfällt. Das ist vollkommen egal.
Ja, das ist auch scheißegal.
Ich bin hier, um mein Hobby zu verfolgen. Wir haben dasselbe Interesse, mal mehr, mal weniger, je nachdem, in welche Nische der Nische sich das Ganze noch ausästelt. Vollkommen klar. Aber man kann vernünftig Hallo sagen, man kann in einem vernünftigen Ton miteinander reden und Feedback geben und es geht nicht, dass sich Leute anbilden und anbrüllen quer über den Platz.
Mhm.
Man ist, ich weiß nicht, wie es beim Rallyfahren ist, aber beim Dreifahren ist es so, du hast von einem Alter von 6 Jahren bis zu 60 oder 70 Jahren hast du Leute dabei. Du kannst nicht quer über den Platz grölen und dich da anscheißen, sage ich jetzt mal. Ist genauso wie du kannst deinen Hund nicht ohne Leine da laufen lassen. Mhm. Das verstehe ich nicht. Wenn dein Hund nicht hört oder mit den Motorrädern nicht richtig klarkommt, dann muss der Hund an die Leine.
Ja, auch generell, der fährt dir hinterher und einer kommt dann mit dem Moped lang und so. Ich meine, da muss ich den Hund mal an die Leine nehmen.
Genau, das ist bei meinem
Vater... Ist für alle besser.
Ja, absolut. Mein Vater zum Beispiel, der hat es anscheinend nicht verstanden. Den schnauze ich deshalb auch reihenweise wieder an, weil das nicht geht. Wir haben einfach einen großen Hund und wenn der Hund momentan Lust hat zum Spielen, dann läuft er halt hinter dem Moped her. Ist ja auch gar kein Problem.
Ich meine, vielleicht hat der Moped dann sogar noch Angst vor dem Hund.
Genau, das ist der Punkt. Ja, so, und das ist das Problem. Hunde, die spielen wollen, die zwicken manchmal.
Ja.
So, und das kannst du, wenn ich fahre und er zwickt mich oder wenn mein Vater fährt und der Hund zwickt mein Vater. Gar kein Ding. Unser Hund, müssen wir uns darum kümmern. Es geht definitiv nicht, dass irgendein anderer Fahrer davon gezwickt wird. Das geht nicht. So, da wird auch nicht drüber diskutiert. Das ist einfach, nee.
Ich glaube, so Kommunikation und Respekt und so ist generell so ein Thema in der Motorradszene auch so, ne, wo du, egal in welchen Foren und so weiter und so fort, und ich denke mir immer so, boah, Leute, das ist unser Hobby und mir ist es scheißegal, ob du, also mir persönlich ist es scheißegal, ob du Trail fährst oder ob du eine dicke GS Adventure-Nagelneu mit, was weiß ich, einem Toaster im Topcase irgendwie durch die Gegend fährst. Solange du damit Spaß hast und ein entspannter Typ bist, wenn du dein Hobby auslebst und dich nicht verhältst wie die Axt im Wald, ist doch alles gut.
Genau.
Wir fahren alle Moped, wir wollen alle eine gute Zeit haben. Genieß das, schätzt das wert, dass wir das tun können.
Absolut.
Und gut.
Genauso sehe ich das eben auch. Und damit ist ja schon viel getan. Und ich hoffe sehr, dass das wiederkommt oder dass das halt doller wird. Ich hoffe auch, dass das klarer kommuniziert wird, weil, also wir haben es ja jetzt auch aufgrund der aktuellen Phase, als es noch so ein bisschen zur Diskussion stand, ob wir zum Beispiel bei uns auf dem Gelände noch fahren dürfen oder nicht, hat unser Vorstand gleich gesagt, pass auf Leute, in der Theorie könnte man das vielleicht machen, wir wollen es aber nicht, damit kein schlechtes Licht auf den Verein fällt. Am Anfang denkt man sich natürlich, ey, was seid ihr denn für Assis? Ich will fahren, ich bezahle und jetzt kann ich es nicht nutzen. Oh, da muss ich irgendwie gegen vorgehen. So. Jetzt atmen wir mal tief durch, trinken Kaffee, rauchen vielleicht nochmal eine und schauen das Ganze uns nochmal mit Abstand an. Das ist die sinnvollste Lösung dafür. Mhm. Und so sollte man auch gewisse andere Themen behandeln. Und es ist einfach so, der Verein wird als Ganzes gesehen und nicht der einzelne Teilnehmer.
Also da muss ich kurz ein Statement geben. Mhm. Ne? Ich kann das ja alles verstehen. Und ich kann verstehen und würde als Verein genauso handeln und so, gerade auch in der gesamten Situation. Die Lösung an sich finde ich absoluten Quatsch, weil auch in Enduro-Parks und so, ich meine, wenn du nicht zusammen duschen gehst und sagst, okay, wenn du sagen würdest, zum Beispiel auf dem Trailgelände, jetzt dürfen in Zeiten von Corona, dürfen halt irgendwie nicht mehr als 30 Leute fahren oder so irgendwie und du musst diesen Abstand einhalten und peng, weil ansonsten hast du einen Helm auf, du fährst da irgendwo alleine rum und so, du könntest das schon alles, aber ich kann den Verein durchaus verstehen, weil es hält sich einer nicht dran und es passiert irgendwas und das ist wieder dieses Vertrauen, Respekt und Vernunft. Wenn du dich darauf verlassen könntest, dann könntest du vielleicht einen Sportbetrieb gewährleisten, auch in der Situation.
Aber ansonsten geht das
nicht. Aber so kannst du es halt gerade nicht gewährleisten.
Bin ich absolut dabei. Also sehe ich auch ganz genauso. Ja, also meine Wünsche tatsächlich für die Szene und ich glaube auch für viele andere ist einfach mehr Kommunikation und Respekt voneinander und für die gegeben. Also auch mal zu sehen, wo wir sind.
Ja.
Wofür sollte ich vielleicht auch einfach mal dankbar sein.
Das ist cool. Ich finde, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, was auch irgendwie
Jetzt konnte ich nochmal Dampf ablassen, hast du aber genau
das getroffen. Mit Thema Respekt und Kommunikation, was halt auch sehr, sehr universell irgendwie ist und für unsere Gesellschaft eigentlich gelten sollte.
Also ich glaube, das sind auch Probleme, die haben wir nicht nur, die gibt es nicht nur bei uns.
Nee, die widerspiegeln sich an solchen Sachen vielleicht nur krasser wie im Alltag oder so.
Genau, also die hat man ja überall und auch in jedem Sport. So, das ist einfach so.
Ja, Leute,
wir
sind am Ende mit dem Interview von Nils, was ich sehr, sehr spannend fand. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sind so zeitlich noch halbwegs im Rahmen, glaube ich.
Alles gut. Anderthalb Stunden fast.
Läuft. in diesem Sinne
wünschen wir eine erholsame restliche Woche.
Ja, wundervolle Zeit. Bleibt gesund.
Das war nicht abgesprochen. Komm, High Five.
Das war geil. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber.
So ist es. Bleibt sauber.
Bis dahin. Ciao.